ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Wir haben drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Unsere 9. Folge, Liebling Boosmann. Hallo zusammen. Wir freuen uns, dass wir heute Martin Endemann, genannt Andy, zu Gast haben. Er ist der Sprecher der Football Supporters Europe und die es seit 12 Jahren gibt. Er ist Politikwissenschaftler von Beruf, Buchautor und TB-Fan. Grüß dich, Martin. Wir freuen uns, dass du hier bist. Kannst du mal dich selbst nochmal vorstellen? Ich habe nicht so viel über dich gefunden. Was macht vor allen Dingen die Football Supporters Europe?
Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Football Supporters Europe ist die gesamteuropäische Fanorganisation. Uns gibt es seit 2008 als eingetragenen Verein und wir vertreten die Interessen von Fußballfans in ganz Europa. Das ist so, das sind die Kurzzusammenfassungen. Wir werden ja sicherlich später noch dazu kommen, was das im Detail bedeutet. Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, im Wildparkstadion im Block A4 groß geworden und deswegen habe ich die krude Fan-Mischung, dass ich sowohl KSC als auch Tennis Borussia-Fan bin, weil ich hier so vor 25 Jahren gestrandet bin in Berlin und mir das hier ganz gut gefallen hat bei TB.
Finde ich Wahnsinn. Gibt es da irgendwie eine Verbindung zwischen KSC und TB ansonsten oder bist du die einzige Verbindung?
Absolut keine Verbindung. Der KSC oder die KSC-Fanszene hat ja sogar eine Fanfreundschaft mit Hertha. Deswegen ist das eine absolut absurde Verbindung. Aber ich meine, ihr wisst wahrscheinlich selbst, Fan da sein, wie sagt man so schön, sucht man sich oft nicht selbst aus. Und das passiert einfach so. Und ich habe damit kein Problem.
Ja, ja, so ist das. Und ich hatte ja erwähnt, Buchautor, du hast ein Buch über Fußball geschrieben. Kannst du da noch zwei Sätze sagen?
Habe ich ein Buch über Fußball geschrieben? Ich habe ein Buch mitgeschrieben oder mit herausgegeben über Diskriminierung in Fußballfanszenen. Das kommt ein bisschen daher, dass ich seit Ende der 90er auch in Deutschland im Bündnis aktiver Fußballfans aktiv war, wo wir um 2000 rum damals die Ausstellung Tatort Stadion gemacht haben, die sich praktisch zum ersten Mal intensiv mit Rassismus und Diskriminierung im deutschen Fußball beschäftigt hat. Da hatten wir damals schon ein Buch gemacht zur Ausstellung und das war jetzt das letzte Buch, Tatort Stadion 2 sozusagen, so ein bisschen die Bestandsaufnahme 15, 16 Jahre später. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam.
Mhm. Da wäre ich dann tatsächlich schon bei der ersten Frage. Wunderbarer Übergang. Wir würden gern von dir wissen, wie heterogen die Fanszenen in Europa eigentlich sind. Gibt es da einen gemeinsamen Nenner der Fanszenen in Europa?
Ja, gute Frage. Ich glaube, die sind tatsächlich unglaublich heterogen und zwar in jeglicher Hinsicht. Also es gibt regionale Unterschiede, es gibt Unterschiede, wie man sein Fandasein ausleben muss. Es gibt Länder, Regionen, da sind die Fanszenen eher rein Ultras dominiert. Es gibt natürlich Länder, Fanszenen, da ist alles ein bisschen, würde ich sagen, erlebnisorientierter. Es gibt Länder, das sind mehr Frauen im Stadion, es gibt Länder, da sind mehr ältere Leute im Stadion. Wie gesagt, das ist ein breites Feld und das ist natürlich auch für uns als Organisation eine relativ große Herausforderung, weil natürlich auch unsere Mitgliedschaft sehr heterogen ist. Ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit ist, oder eine der größten Gemeinsamkeiten, wir verstehen uns natürlich vor allem als Vertretung der Stadiongänger und Stadiongängerinnen, also der Leute, die tatsächlich jedes Spiel ins Stadion gehen oder auch auswärts fahren und sind jetzt nicht in erster Linie die Interessensvertretung der Leute, die Fußball vor allem am Fernseher konsumieren, womit ich aber auch kein Problem habe. Ich sage nicht, dass das keine Fans sein können, aber wir sind schon eine Vertretung der aktiven Fußballfans.
Und wie schafft man es dann, verschiedene politische Richtungen in dieser Bewegung zu vereinen als Fußballfans?
Ja, das hat mit Politik erstmal nichts zu tun. Also wir haben natürlich Statuten. Und in unseren Statuten ist ganz klar, wer bei uns Mitglied werden möchte, der muss sich gegen jegliche Art von Diskriminierung einsetzen, beziehungsweise sich von Diskriminierung distanzieren. Wir haben Statuten, wo eben drin steht, unsere Mitgliedschaft spricht sich gegen Gewalt aus. Wir haben relativ exzessive Statuten und alle Leute, die sich mit unseren Statutzielen sozusagen identifizieren können, können bei uns sozusagen Mitglied werden.
Habt ihr schon mal Mitglieder ausgeschlossen?
Wir haben bisher keine Mitglieder ausgeschlossen, nee. Aber ich bin mir auch sicher, die Nazi-Gruppe XY ist dann auch nicht sonderlich interessiert dran, bei uns Mitglied zu werden, weil wir natürlich auch Projekte haben, wo es explizit um Diskriminierung geht. Wir haben auch eine immer größer werdende Anzahl zum Beispiel an LGBT-Plus-Fangruppen. Das ist natürlich was, wo, ich würde jetzt sagen, so eine harte Nazi-Gruppe auch gar keinen Bock drauf hat, bei uns Mitglied zu werden.
Gibt es ein Projekt, das ihr durchgeführt habt, auf das du, das für dich am wichtigsten war? Oder kannst du da eins hervorheben?
Boah, das ist total schwierig zu sagen. Wir arbeiten ja an ganz vielen Fronten. Also im Endeffekt, das Wichtigste ist, dass wir, das Wichtigste sind unsere Mitgliedsorganisationen. Vor allem da die nationalen Fanorganisationen. Unsere Politik ist, wir mischen uns auch nicht in die Arbeit der Leute ein, die sie vor Ort leisten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kollegen in Frankreich nehme. Es gibt in Frankreich eine Fanorganisation, die ANS. Es ist sozusagen die französische Fanorganisation, wo alle französischen Ultragruppen bis auf eine Handvoll Mitglied sind. Und die wissen natürlich am besten, was sie in ihrem Land voranbringen können. Mhm. Wir sind dann eher dafür da, zum einen natürlich unsere Mitgliedschaft zusammenzubringen. Das heißt, wenn Fanszene XY an einem Thema arbeitet, können wir natürlich bei den anderen Mitgliedern fragen, sag mal, ihr habt doch genau das gleiche Problem mit eurem Verein, mit eurem Verband. Wie habt ihr das denn gemacht und die Leute zusammenbringen? Das ist, glaube ich, das ein Großteil unserer Arbeit sozusagen, zu lernen von den Erfahrungen von den jeweiligen nationalen oder regionalen Fanszenen. Zum Zweiten sehen wir uns natürlich vor allem in der Pflicht, alles, was europäische Spiele angeht, also alles, was die UEFA-Wettbewerbe angeht. Das ist natürlich für uns ein großes Thema, weil da müssen wir natürlich gucken, dass alle ein Stadionerlebnis so gut wie möglich hat. Das funktioniert auch.
Apropos Stadionerlebnis, gibt's ein Land, wo du sagen würdest, da ist das Stadionerlebnis noch so, wie es sich ein Fußballfan vorstellt? Wo gibt es das authentischste Stadionerlebnis? In welchem europäischen Land oder in welchem Land auf der Welt?
Oh Gott, das ist ja eine total subjektive Frage. Ich meine, jeder von uns, wahrscheinlich auch wir, die hier alle sitzen, haben ein völlig unterschiedliches Verständnis von Stadionerlebnis, was man da gerne erleben möchte, was man da gerne sehen möchte.
Und, eine sehr vermittelnde Antwort.
Das ist ja so. Also ich gehe halt regelmäßig zu TB in die inzwischen vierte Liga und das ist das, was mir genügt. Anderen Leuten genügt es eben nicht. Andere Leute möchten jedes Jahr europäisch fahren oder ein möglichst volles Stadion. Das ist ja wirklich immer sehr subjektiv, was man da möchte. Mhm. Keine Ahnung, ich persönlich habe in vielen Ländern Europas und der Welt Fußball gesehen und es gibt immer was, wo man es gut findet. Ich persönlich mag total Benelux, weil es da noch alte Stadien gibt, richtig zerfallene Stadien, gibt meistens fantastisches Fritten und Frikandel und sehr gutes Bier und richtig schlechten Fußball. Das ist so ein bisschen das, was ich ganz gut finde. Aber ich glaube, die Frage kann man absolut so ja nicht beantworten.
Und Stehplatz, Sitzplatz?
Stehplatz natürlich. Also vielleicht, um das nochmal auf die Frage zurückzukommen, die ich schlecht beantwortet habe bis eben. Das sind natürlich solche Themen, woran wir arbeiten, wo wir auch versuchen, Veränderungen innerhalb der Fußballverbände oder auch der UEFA vorzubringen. Stehplätze ist ein riesiges Thema für die meisten Leute unserer Mitgliedschaft. Also viele Leute in unserer Mitgliedschaft möchten natürlich lieber stehen als sitzen. Und die Erfahrung aus England oder die Kampagnen in England zeigen ja auch so ein bisschen, die Diskussion sollte sich ja vor allem darum drehen, dass die Leute eine Wahl haben. Ja, wenn sie stehen möchten, sollen sie bitte stehen. Wenn sie sitzen möchten, sollen sie bitte sitzen. Und gerade die Frage der Wiederkehr der Stehplätze auf europäischer Ebene ist was, woran wir seit Jahren arbeiten und wo wir seit Jahren auch innerhalb der UEFA versuchen, Verbündete zu finden, weil es natürlich absolut absurd ist, auch mit gesundem Menschenverstand und ohne tiefer in der Sachkenntnis zu sein, dass ein Bundesligaspiel mit Stehplätzen stattfinden kann und im gleichen Stadion drei Tage später ein UEFA Champions League Spiel eben nicht mit Stehplätzen stattfinden kann. Es ist absolut absurd, dass in einem englischen Stadion Besucher sitzen müssen und drei Tage später findet im gleichen Stadion ein Rugby-Spiel statt, wo die Leute stehen dürfen und es auch noch Alkohol im Stadion gibt. Das macht absolut keinen Sinn. Also das sind so diese Dinge, wo man eben dann Verbände, Vereine, Entscheidungsträger bearbeiten muss mit Sachargumenten und das sind Sachen, die wir angehen. Also gerade so gutes Beispiel ist auch, ich möchte es jetzt nicht so darstellen, als sei es das Elementarste im Fußball, dass man Alkohol trinken darf im Stadion. Aber auch das ist ja eine Sache, die argumentativ nutzt. Also seit dem letzten Jahr dürfen ja wieder in UEFA-Wettbewerben, darf wieder Bier ausgeschenkt werden. Das ist sowas, was wir auf jeden Fall auch uns mit auf die Fahne schreiben können, eben weil wir jahrelang auch argumentiert haben, dass es ja nicht sein kann, dass es eben an einem Spieltag so ist und am nächsten so. Und unsere Position ist da, naja, also solange die Regularien des jeweiligen Landes das zulassen, sollte das auch bei UEFA-Wettbewerben erlaubt sein. So ist jetzt zum Beispiel die Regelung bei europäischen Pokalspielen und so fordern wir natürlich auch, dass das bei Stehplätzen genauso ist. Also wir wissen, dass es viel zu schwierig ist, die nationalen Regularien so zu ändern, aber wir möchten, dass es heißt, wenn in Deutschland die Leute stehen dürfen, in der Bundesliga sollen sie doch bitte auch im Europapokal stehen dürfen.
So ist es, so ist es.
Wo wir gerade beim Bier waren.
Jawohl. Aber da ist ja auch Bewegung drin. Also ich habe jetzt gehört, die UEFA will ja tatsächlich auch wieder, dank dir, Stehplätze zulassen teilweise. Und kannst du da schon was, gibt's da schon was Konkretes?
Na, da gibt's insofern was Konkretes, als dass wir seit mehreren Jahren bei der UEFA dieses Thema immer wieder ansprechen. Wir hatten das große Problem, oder Problem, es war kein Problem, aber es sind ja oft persönliche Sachen. Also die UEFA, wie die meisten Fußballverbände, sind Organisationen, die sehr top-down funktionieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn der Chef sozusagen eine Einstellung zu einem bestimmten Thema hat, dann wird das so gemacht, egal ob die Angestellten davon überzeugt sind, dass das sinnvoll ist oder nicht. Und der UEFA-Präsident Michel Platini, der ehemalige, war zum Beispiel in Heysel dabei, auf dem Platz. Mhm. Er hat Leute sterben sehen im Stadion, danach musste er noch ein Fußballspiel spielen. Das hat ihn geprägt und er hat das immer mit Stehplätzen in Verbindung gebracht. Er hat gesagt, die Stadien sind unsicher damals. Ich war dabei, ich habe Leute sterben sehen. Deswegen gab es gar keine Diskussion darüber. Das ist blöd, dass dann Argumente nicht zählen, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber jetzt ist er halt schon seit ein paar Jahren nicht mehr UEFA-Präsident und zumindest dieser persönliche Faktor ist jetzt erstmal weg. Ja. Und wie bei so vielen Themen sind Stehplätze auch sowas. Sobald die einflussreichen Länder, sage ich mal, umfallen oder sobald es da Bewegung gibt, ist die Chance auf gesamteuropäischer Ebene da, was zu bewegen, da.
Und gab es da Ausnahmemöglichkeiten, auch jetzt, wenn sich ein Verein aus Polen für die Euroleague qualifiziert hat? Nein. War ein absolutes Verbot?
Jein. Also, oder ist ein? Jein, es gibt so Abstufungen sozusagen, dass in der ersten Runde der Qualifikation für die Champions League, wo dann Gibraltar gegen San Marino spielt, das sind dann Stadien der Kategorie, der niedrigsten Kategorie sozusagen zugelassen. Aber im Endeffekt gibt es da keinerlei Ausnahmen. Das ist zum Beispiel auch was, wo tatsächlich, das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass ich in diesem Podcast den DFB lobe. Der DFB hat eine Ausnahmegenehmigung bei der UEFA erwirkt für ein U21-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Freiburg Ende vorletzten Jahres, wo zum ersten Mal in einem UEFA-Wettbewerb in den letzten Jahren tatsächlich Stehplätze erlaubt waren, weil der DFB argumentiert hat, wir könnten das Stadion hier voll machen, gar kein Problem, aber nur mit der Sitztribüne geht es halt nicht. Und das wäre doch für alle Beteiligten super, wenn wir auch die Stehtribüne aufmachen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und der DFB wollte das im darauffolgenden Länderspiel auch bei der A-Nationalmannschaft machen. Das war damals ein Freundschaftsspiel gegen Italien in Nürnberg. Das ist dann allerdings, da kam dann Corona leider dazwischen, was richtig beschissen ist, weil das natürlich ein riesiger Präzedenzfall gewesen wäre. Es war nur ein Freundschaftsspiel, ja, aber danach hätte man ja argumentieren können, wenn es hier plötzlich eine Ausnahme Genehmigung kriegt, warum könnte man das nicht auch bei viel mehr Spielen machen?
Hat funktioniert und dann kann man das auch in Zukunft machen, ja. Und habt ihr auf eurer Homepage eigentlich so einen Katalog von Fanrechten, die sich jeder anschauen kann, für was ihr einsteht?
Also das kann man sich natürlich alles da anschauen, wie up-to-date es ist, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, aber wir machen gerade eine neue Homepage, die irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen kommt. Ich glaube, dann wird es etwas ausführlicher sein, aber klar kann man da sehen, so und die Grundthemen, an denen wir arbeiten. Wie ich schon gesagt habe, die europäische Zusammenarbeit oder auch die europäischen Spiele und Fahrten sind natürlich für uns elementar. Zum Beispiel, das passt jetzt hier vielleicht ganz gut zum Thema, auch alle rechtlichen Sachen. Wir haben in den letzten Jahren ein relativ gutes Netzwerk an Fananwälten in vielen europäischen Ländern aufgebaut. Das heißt, wenn die Fanszene XY weiß, sie spielt am nächsten Spieltag in Rom, können wir die ohne Probleme mit Anwälten vor Ort zusammenbringen, die dann wissen, wenn irgendwas passiert, dann werden sie angerufen. Das heißt, die Leute, die dann dahin fahren, haben dann eine Telefonnummer, wo sie sich melden können, wenn was passiert. Und dann ist da sofort eine Connection da. Aber das ist natürlich eines der größten Probleme ist für Auswärtsfahrer. Ja, gerade in den Ländern, wo ich sage, Polizeiarbeit auch nicht so gut strukturiert ist und funktioniert, ist natürlich die Gefahr, Stress mit der Staatsgewalt zu kriegen, relativ hoch. Und dann bietet es sich natürlich an, bevor man ohne Dolmetscher und ohne Anwalt 48 Stunden irgendwo festgehalten wird, gleich eine Telefonnummer
von einem. Solche spezialisierten Anwälte vor Ort sind unglaublich wichtig. Es ist ja auch in Deutschland auf Demonstrationen und so weiter, ist ja wichtig, dass da auch Verteidiger vor Ort sind. Wir hatten ja vor kurzem auch René Lau, unseren Kollegen René Lau zu Gast, den kennst du bestimmt auch. Der ist ja in der Vereinigung Fananwälte sehr aktiv und auf jeden Fall aus Fansicht ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr sonst noch Zusammenarbeit mit anderen Anwälten aus anderen Fachbereichen?
Tatsächlich ist das Strafrecht das Wichtigste, weil das ist ja das, was die Leute uns auch fragen. Also die Leute fahren durch ganz Europa, sei es jetzt zu UEFA-Cup-Wettbewerben oder auch zur Euro oder vielleicht auch zu einer Weltmeisterschaft. Und es tauchen überall die gleichen Probleme auf. Es ist ja auch wichtig, wir haben vor ein paar Jahren zum Beispiel mal eine Broschüre gemacht mit Regularien vor Ort. Also überhaupt, was ist denn erlaubt in dem Land? Weil das ja auch oft ein großes Problem ist. Es fahren Leute in ein Land und haben absolut keine Ahnung, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ja. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man im Vorfeld so einigermaßen eine Übersicht hat, was könnte mir denn da passieren, was sind denn die Probleme, wo ich drauf achten muss, was sind überhaupt die Regeln und wie werden die da durchgesetzt, und hier ist auch noch die Nummer von dem Anwalt in Valencia oder wie auch immer.
Und sowas gibt es verbandseitig gar nicht, ja?
Wie meinst du das?
Naja, also dass wenn internationale Turniere sind oder so, dass auch ein Verband mal auf die Idee kommt, sowas vielleicht.
Nein, aber das ist auch Fans was. Zu machen. Das ist ein guter Einwand. Das ist auch was, was wir versuchen in den letzten Jahren verstärkt, auch die Vereine davon zu überzeugen, sowas anzubieten. Also dass es nicht mehr die Verantwortung des einzelnen Fans ist, im Notfall eine Nummer zu haben, wenn man irgendwie Stress kriegt, die anzurufen, sondern dass der Verein solche Anwälte vor Ort stellt. Und da muss ich auch sagen, das ist auch was wir uns wahrscheinlich auf die Fahne schreiben können, dass es auch mehr und mehr Vereine gibt, die das dann in Anspruch nehmen. Eintracht Frankfurt, bestes Beispiel überhaupt. Eintracht Frankfurt hat auf uns über unsere Vermittlungen bei allen letzten europäischen Auswärtsspielen Anwälte vor Ort engagiert für die Fanszene, die dann sozusagen in Zusammenarbeit mit dem Verein und der Fanbetreuung die ganze Zeit vor Ort waren und sozusagen bei Problemen dann sofort aktiv werden konnten. Und es geht ja nicht nur ums Aktivwerden und dann eventuell Leute aus Polizeigewahrsam herauszubekommen. Es geht ja auch um das Signal, was das aussendet. Also ich meine, sobald die Polizeieinsatzleiter wissen, da ist gleich ein Anwalt vor Ort, der die Sprache spricht, der sich mit der örtlichen Gesetzgebung auskennt, ist ja auch oft die Polizeitaktik eine völlig andere. Also ich habe das schon öfter mal erlebt bei Spielen, wo das eben so der Fall war, dass dann ja auch ein bisschen defensiver agiert wird, weil sie ganz genau wissen, ja, hier wird das nicht alles widerspruchslos, ja, einfach so angenommen, was hier passiert.
Am Ende unseres Gesprächs wollen wir nochmal auf eure Forderungen jetzt von gestern eingehen, aber jetzt wollen wir erstmal zum großen Thema Super League kommen und ja auch dann zu den Reformen Champions League. Wer von euch will denn mal die Chronologie der letzten Tage so ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist? Stichwort Super League.
Ich versuche das mal. Also zunächst mal war für den 19. April, das war der Montag, geplant, dass die UEFA abstimmen lässt über ihre neue oder über die Champions League Reformregularien, die sie sich ausgedacht hatten, die durchaus kritisch betrachtet wurden, auch vor allem von der Fanszene, insbesondere im Hinblick auf die auf den Umstand, dass eine Qualifikation auch für Mannschaften möglich ist oder eine Teilnahme auch für Mannschaften möglich ist, die sich gar nicht sportlich qualifiziert haben, also sogenannte Wildcards. Im Vorfeld zu dieser Reform, also eigentlich schon sehr viel längere Zeit, hatten sich parallel dazu führende Clubs innerhalb Europas zusammengefunden und offensichtlich darauf verständigt, ein eigenes europäisches Turnier zu starten, die sogenannte Super League. Also das weiß man schon längere Zeit, dass es diese Bestrebungen gibt. Und man wusste auch, welche, also jedenfalls zum Teil, welche Vereine da auch mit dabei sein werden. Federführende Rolle spielten da offensichtlich die Clubs aus Spanien, Real Madrid, FC Barcelona. Und wohl etwas überraschenderweise, also jedenfalls, wenn man der Presse und den Verlautbarungen Glauben schenken darf, vor allem für die UEFA überraschend, hat sich dann am Wochenende vor dem 19.04. dieser Super League zu Wort gemeldet und angekündigt, dass sie unabhängig davon, was jetzt bei den Champions League Reformen und der Abstimmung rauskommt, ihr eigenes Ding machen werden und eine Liga gründen werden, die aus 12 Gründungsvereinen besteht, unter anderem eben die Clubs Real, Barcelona, 6 Clubs aus der Premier League wie United, Chelsea, Liverpool und so weiter, und 3 Clubs aus Italien, Juventus, Inter und AC Milan. Und diese Verlautbarung hörte sich so ein bisschen schon so an, als sei das jetzt eine beschlossene Sache und werde passieren. Das wiederum löste zunächst erstmal einen Sturm der Entrüstung bei der UEFA aus. Also vor allem der Präsident Alexander Seferin war eigentlich, so wie man ihn gar nicht so kannte, gar nicht mehr einzukriegen und hat diese Abtrünnigen da irgendwie als Dirty Dozen bezeichnet und als Snakes, also als Schlangen aus seinem Umfeld. Jedenfalls wurden unmittelbar dann auch Drohgebärden der UEFA ausgestoßen und den Vereinen angekündigt, sie würden also umgehend, also den Vereinen, die damit beteiligt waren und auch noch im Halbfinale der Champions League vertreten sind, insbesondere Real, Man City und Chelsea, sie wurden umgehend aus dem Wettbewerb entfernt und im Übrigen dann eben auch dauerhaft. Und zudem wurde dann auch angedroht, Spieler der Vereine, die dort an der Super League mit teilnehmen würden, dann auch nicht mehr an den Nationalmannschaftsspielen der europäischen Wettbewerbe teilnehmen zu lassen. Das war quasi so die erste Etappe des Zorns. Die zweite Etappe des Zorns setzte sich dann fort in der Fanschaft, sodass eben am Montag und am Dienstag, dem 20. April, ja, Fans, also vor allem so jedenfalls meine Wahrnehmung in der Premier League, sich dort entrüstet gezeigt haben über dieses Ansinnen, diese Super League zu gründen. Und dann gab es Demonstrationen, also die Bilder haben wir ja gesehen vor dem Chelsea-Stadion, dass sich da viele zusammengefunden haben. Und auch in den sozialen Medien gab es entrüstete Kommentare darüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende war der Druck, vor allem aus der Fanschaft, so meine Wahrnehmung jedenfalls, so groß, dass am 20. April ein Club nach dem anderen umgefallen ist, also ein Club aus dieser Super League Gründungsrunde nach dem anderen umgefallen ist und quasi erklärt hat, dass sie da dann doch nicht mitmachen. Ich glaube, jetzt sind es inzwischen nur noch zwei Vereine, die dieses offizielle Statement nicht abgegeben haben. Das sind die beiden spanischen Vereine Real Madrid und FC Barcelona. Aber dass die jetzt irgendwie zu zweit eine Super League ausspielen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Mit anderen Worten, dieses Projekt ist jedenfalls erstmal gescheitert. So eine letzte Bemerkung noch dazu. Gleichzeitig hat natürlich so ein bisschen im Schatten dieser Entrüstung um die Superliga die UEFA aber ihre Reformpläne durchgebracht, also durch die Abstimmung gebracht, eben unter anderem auch die viel kritisierten die Regeländerungen mit ja mehr Vereine, mehr Spiele, also Aufstockung von 32 auf 36 Vereine, fast doppelt, nein, nicht doppelt so viele, aber sehr viel mehr Spiele im Kalender künftig und eben diese problematischen Wildcards.
Wer möchte ergänzen? Christopher, irgendwas zu ergänzen?
Ich denke, was man noch ergänzen könnte, ist, dass die deutschen Vereine, die ja wohl ursprünglich mal an den Verhandlungen beteiligt waren, so wie man das den Dokumenten und Mitteilungen entnehmen konnte, sehr zeitnah sich sehr deutlich, zuerst Aki Watzke und dann ja auch Karl-Heinz Rummenigge geäußert haben, dass natürlich beide Vereine sich verwurzelt sehen in dem aktuellen System und nicht teilnehmen würden. RB Leipzig hat sich dann auch geäußert. Ich glaube, andere Vereine nicht noch weiter oder zumindest mit Kritik, aber nicht bezogen auf die Frage, ob sie sich da sehen würden. Und aus Frankreich gab es ja auch keine positiven Rückmeldungen, was möglicherweise ja auch an geschäftlichen Verflechtungen der PSG-Führung mit der Champions League liegt. Aber insofern, ohne diese beiden Länder wäre es ja auch schwer geworden, das durchzuziehen.
Robert, hast du noch was anzumerken?
Nö, ich glaube, das ist ein erster guter Einstand.
Und vielleicht noch ein Wort zu Frankreich. Wir waren ja gestern in sehr interessanten Diskussion mit Kollegen und da hieß es aus Frankreich, dass es da auch staatlicherseits ganz andere Verflechtungen gibt, die dazu führen, dass eben die französischen Clubs da sich nicht committen konnten. Jetzt spiele ich den Ball zurück zu dir, Martin. Was ist denn deine Sicht der letzten Tage? Für mich war es wirklich so wie so ein Börsencrash und so ein Black Monday. Es war echt unglaublich, was da die letzten Tage passiert ist.
Ja, das war es natürlich auch. Und diese Entwicklungen sind natürlich auch der Grund, warum ich seit Sonntagnachmittag sehr wenig Schlaf bekommen habe. Ich muss vielleicht noch ein bisschen früher anfangen als Sonntag oder überhaupt die letzten Wochen. Also diese Drohungen, diese Ideen einer Superliga sind ja überhaupt nicht neu. Also ein Kollege von mir hat neulich ein Buch aus den 60ern gelesen, wo ein Journalist schon geschrieben hat, vielleicht ist es Zeit für eine geschlossene europäische Superliga. Das ist ja was, was immer wieder aufkommt, was in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist als Idee, vor allem der Großvereine, um eben mehr Sicherheit zu haben, um mehr Geld zu generieren und vor allem, um es als Verhandlungsmaterial zu benutzen gegenüber der UEFA. Das war ja immer bisher in den letzten Jahren so ein bisschen der Fall, dass die großen Vereine gesagt haben, ja, ihr müsst uns noch ein bisschen mehr Zugeständnisse machen, weil sonst machen wir unser eigenes Ding, gründen so eine Superliga und dann sind wir weg. Diese Drohungen gab es immer, ob das leere Drohungen waren, ob das konkrete Drohungen waren, war immer ein bisschen unklar. Ich merke das ja auch, wenn ich mit Vereinsvertretern rede, kann man ja auch ein bisschen raushören, wie real sowas ist oder wie real sowas nicht ist. Diesmal gab es Gerüchte ein bisschen mehr als in den Jahren zuvor. Und man muss auch ganz einfach sagen, vor 2 Jahren schon mal gab es einen Versuch der ECA, der European Club Association, eine Champions League, übrigens auch von Andrea Agnelli, der jetzt ja auch federführend dabei war. Der hat ja schon vor 2 Jahren, 2019 war das.
Aber der jetzt zurückgetreten ist, kurz vorher, ne?
Genau, als Präsident der European Club Association hat er damals schon einen Brief geschrieben mit einem Vorschlag für eine UEFA Champions League Reform, die im Endeffekt nichts anderes gewesen wäre. Also er hat damals so ein Pyramidensystem vorgeschlagen, dass es sozusagen mehrere Abstufungen des Europapokals gibt, aber eben nicht basierend auf der Qualifikation in den Ligen des letzten Jahres, sondern von Anfang an spielen halt X-Vereine die Super Champions League und aus dieser Liga steigen dann ein paar ab und kommen ein paar rauf aus dem nächsten Wettbewerb und so fort. Also im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche, was damals sozusagen unter dem UEFA-Dach stattfinden sollte. Das war sozusagen schon vor 2 Jahren ein Versuch der Revolution, der allerdings nicht funktioniert hat. Und jetzt eben seit Monaten steht diese Champions League-Reform im Raum, die von uns auch kritisiert wurde. Vor allem, ihr habt es ja schon genannt, wegen den Wildcards und aber auch natürlich wegen den 100 zusätzlichen Spielen, die natürlich sowohl die finanzielle Ungleichheit, die ohnehin schon herrscht im europäischen Fußball, stabilisieren würde, als auch natürlich eine Mehrbelastung von Fans. Also das ist ja auch ganz klar, warum, wenn ich jetzt ein Bayern München Fan bin, müsste ich nochmal 4 Spiele mehr bezahlen, 2 mehr Auswärtsspiele in whatever in Europa. Das ist ja total absurd, von der Zeit mal ganz abgesehen. Man muss aber auch konstatieren, dass das ein bisschen ein Sternchenthema war die ganze Zeit. Also diese Reformen, mehr oder weniger, wie sie jetzt durchgekommen sind und wie sie vorlagen, liegen seit, ich würde jetzt sagen, vielleicht 2 Monaten auf dem Tisch. Aber wie problematisch die sind, haben auch viele Leute nicht gesehen. Das waren so ein bisschen die üblichen Fanorganisationen, Fanaktivisten, die gesagt haben, ja, das ist eine schlechte Idee, aber die breite Öffentlichkeit hat es ja gar nicht interessiert. Und deswegen ist diese Failed Super League jetzt eigentlich eine super Sache, weil jetzt heißt es nicht nur, das war eine schreckliche Idee und diese Clubs sind alle schrecklich und Meuterer und whatever, sondern jetzt heißt auch, und das, was die UEFA da beschlossen hat, geht genau in die gleiche Richtung. Und für uns als
Aber an der Stelle muss ich einhaken, Martin, weil wie kann es denn sein, dass sich der DFB vorher hinstellt und sagt, wir müssen die Champions League Reform durchwinken, beschließen, um eine Super League zu verhindern? Dann wird die Super League vorher verkündet und trotzdem beschließt die UEFA diese Champions League Reform noch. Wie passt das zusammen?
Das müssen Sie bitte den Herrn Dr. Rainer Koch fragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Nein, also das ist ein bisschen die Gretchenfrage. Übrigens hat der DFB absolut überhaupt nichts zu der Frage des Abstimmungsverhaltens und was Sie von dieser Champions League Reform halten gesagt. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem an der Sache. Also es gab, man muss sich vorstellen, es gab Kritik an der Reform. Kritik, was die Anzahl der Spiele vor allem angeht, was die Access List, also den Zugang mit diesen 2 Plätzen angeht. Und die deutschen Fanorganisationen, zum Beispiel unsere Kurve, hat ja mehrmals vom DFB auch gefordert, sich zu positionieren dazu. Und das wurde einfach ausgesessen. Die Taktik des DFBs war, bis zu der entscheidenden Sitzung sagen wir einfach gar nichts. Vielleicht noch eine Sache zur Chronologie. Die stimmt nämlich nicht ganz, weil eigentlich sollte diese Champions League Reform nämlich schon vor 3 Wochen beschlossen werden. Da gab es auch schon einen dementsprechenden Beschluss und ein Exco-Meeting. Und am Tag vorher wollte die ECA, also die Großvereine, wollten dann nochmal verhandeln über die Vermarktungsrechte und auch die Mehrheit der Vermarktungsrechte in der gemeinsamen Firma, die sie mit der UEFA haben, zu den Vermarktungsrechten haben. Also dass sozusagen vor 3 Wochen schon mal dieser Knall war, wo von Seiten der UEFA eben gesagt wurde, hier, das ist die Champions League-Reform, die nützt eigentlich ausschließlich den großen Vereinen. Die großen Vereine damals in Form der ECA haben gesagt, nee, wir wollen jetzt aber noch mehr. Und dann wurde diese Entscheidung nochmal vertagt. Nämlich auf jetzt letzten Montag. Und am letzten Montag hat sich dann ja herausgestellt, am Tag vorher lassen es dann einige der ganz großen Vereine komplett eskalieren. Und wie du sagst, und das ist ja auch die beste Argumentation, die wir als Fanvereinigung haben, die Argumentation, solche Reformen durchzuführen, die nur zugunsten der Großen gehen, war immer, wir müssen verhindern, dass die großen Vereine rausgehen. In dem Moment, wo sie rausgegangen sind, hätte man nicht mehr dafür stimmen können. Es gibt keinen einzigen plausiblen Grund, warum am Montag überhaupt noch dazu gestimmt wurde. Den gibt es einfach nicht. Ja. Und man merkt es ja auch, bis heute hat der DFB immer noch nichts dazu gesagt. Absolut nichts, nada, null. Es gab keine einzige Aussage eines DFB-Vertreters zur Champions League-Reform. Die einzige Aussage eines deutschen Funktionärs war die von Herrn Seifert, der im Kicker kurz gesagt hat, ja, es gibt ja auch viel Kritik, vor allem der europäischen Ligen, wo die DFL Teil der europäischen Ligen ist, was Zugang, Anzahl der Spiele angeht. Und diese Kritik kann ich nachvollziehen. Also ihr müsst mich korrigieren, aber diese Kritik kann ich nachvollziehen, ist absolut keine Ablehnung. Das ist eher sowas wie, nicht so wichtig. Mhm. Also so habe ich das gelesen. Und das ist natürlich schon was, was wir, um jetzt mal für Deutschland zu sprechen, sowohl DFB als auch DFL vorwerfen, dass als mit die einflussreichsten Verbände in Deutschland sie da keinerlei Stellung dagegen bezogen haben. Und auch das, was von den Vereinsvertretern, die natürlich auch ein komplett konträres Interesse haben. Also Bayern München hat ein völlig anderes Interesse innerhalb der DFL als der FC St. Pauli. Und das sieht man ja ganz deutlich, dass dann das auch problematisch ist bei solchen Beschlüssen und solchen, ja. Wer spricht hier eigentlich für wen? Das ist ja auch ein bisschen die Frage, die man hier stellen muss. Für wen spricht eigentlich Herr Seifert?
Ja, exakt. Ein anderer Punkt, der mich, den ich nicht zusammenbekomme. Wir haben ja uns auch in unserem Podcast in der vierten Folge, wo wir über amerikanischen Franchise-Profisport gesprochen haben, über eine mögliche Super League schon gesprochen. Und wenn ich das jetzt ex post betrachte, waren wir da tatsächlich super naiv, weil wir da so eine Super League gemalt haben an die Wand, wie die aus rechtlicher Sicht gestaltet sein könnte. Und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später wird die von heute auf morgen über beschlossen oder verkündet. Und wir damals waren, glaube ich, alle der Auffassung, dass sowas vorbereitet wird, dass sowas möglicherweise abseits von der UEFA beschlossen wird als geschlossene Liga. Und jetzt ist es so, dass die Player sich teilweise in den Personen überschneiden. Und ich frage dich als Experten, ob es überhaupt vorstellbar ist, dass die UEFA davon nichts wusste und wie da das Zusammenspiel sein könnte.
Ja, gute Frage. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem, die Überschneidung der Personen und der verschiedenen Player. Das ist, glaube ich, auch das, wo es die Chance ist, da so ein bisschen aufzuräumen und wo es, glaube ich, auch ein bisschen die Chance gibt, dass auch die UEFA sieht, dass viele der Strukturen, die da in den letzten Jahren aufgebaut wurden, einfach nicht funktioniert haben. Ich glaube tatsächlich nicht, also es war jetzt viel so ein bisschen, es ging teilweise schon ins Verschwörungstheoretische, das gesagt wurde, es war ein großer Trick. Alle haben zusammengearbeitet, damit diese Champions League Reform einfach durchgeht und das war alles nur eine große Nebelkerze.
Der Super League Hoax.
Ja, absolut nicht wahr. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also es macht aus mehreren Gründen keinen Sinn. Erstens, diese Champions League Reform wäre so oder so durchgegangen. Es gab überhaupt keinen Gegenwind dagegen, außer von vielleicht ein paar Leuten wie uns. Ja. Zweitens, die Vereine, die jetzt sich an dieser Super League beteiligt haben, die 12 Vereine, haben ja einen unglaublichen Reputationsschaden davon getragen. Also das geht jetzt nicht nur das Verhältnis der Vereine zu ihren Fanszenen an, sondern es geht ja noch viel weiter. Also teilweise haben ja Sponsoren Verträge gekündigt. Ich weiß aus Hintergrundgesprächen, dass halt auch Ausrüster zum Teil nicht glücklich damit waren. Also das ist, Leute haben ihren Job verloren. Das sind ja so Sachen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass es ein Trick war. Ja. Also das würde ich jetzt mal kategorisch ausschließen. Und auch von den Reaktionen innerhalb der UEFA hat man ja klar gemerkt, nein, das wussten die bis, also klar, die Gefahr war immer da. Aber dass die das dann tatsächlich durchziehen, einen Tag nachdem man einen Tag vor der Entscheidung, dass man ihnen sowieso alles gibt, was sie erstmal haben wollten. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und ich glaube auch die deutlichen Worte, die dann auf dem UEFA-Kongress am Dienstag gefallen sind, beziehungsweise in den Interviews von Alexander Seferin, die machen schon klar, dass auch die UEFA bis zum Schluss nicht damit gerechnet hat. Man muss sich ja auch hier vor Augen halten, das ist ja alles ein Klüngel. Die Leute kennen sich seit Jahren, Jahrzehnten, sind teilweise miteinander befreundet und da sind ja auch persönliche Beziehungen, die man glaubte zu haben, komplett zerstört worden. Also nicht umsonst.
Ich glaube, um das kurz einzuwerfen, ich glaube, gelesen zu haben, dass Seferin der Patenonkel des Kindes von Agnelli ist.
Ja, der jüngsten Tochter von Agnelli, ja.
Komm. Ja, wirklich.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen so, das ist ja schon ein bisschen so Mafia-Film. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die alles Mafiosi sind, aber so ein bisschen diese Intrigen und jeder denkt vertrauensvoll mit dem anderen zusammenzuarbeiten und dann kriegt das Messer in den Rücken gestochen. Das ist ja schon ziemlich filmreif. Und ich glaube, dass das eben auch die Chance ist, weil jetzt ja, glaube ich, jeder irgendwie klar sehen kann, das können nicht die Leute sein, die den europäischen Fußball lenken. Also,
und wobei das beschreibt ja etwas, was in vielen großen Organisationen der Fall ist. Es gibt die personellen Überschneidungen, und dann gibt es einen Teil der Interessen, die gleichgelagert sind und dann die unterschiedlichen. Ich würde einmal kurz an der Stelle noch einhaken wollen, und zwar, um mal ganz kurz das rechtlich einzuordnen, wie wir das jetzt hier haben. Also wir haben die UEFA, es ist eine verbandsrechtliche Fragestellung im Prinzip, jetzt im Ausgangspunkt, die ein Produkt hat, nämlich die Champions League. Und dann gibt es jetzt jemanden, der da teilnimmt, der was anderes will, jetzt ganz vereinfacht formuliert. Da stellen sich ja rechtlich auch ein paar Fragestellungen, die sich ja dann auch mit Sicherheit auch Auswirkungen hatten auf das Verhalten der Person, unter anderem nämlich von Seferin.
Ja. Oder auch wiederum nicht, weil wenn man es jetzt mal als Schablone auf den Tisch malt, dann könnte man ja sagen, natürlich ist es kartellrechtlich schwierig, eine andere Liga zu bestrafen, eine Konkurrenzliga zu bestrafen, wenn es da keine Interdependenzen gibt. Aber die gibt's ja. Die Clubs sind Teil des nationalen Verbandes. Der nationale Verband ist Teil des europäischen Verbandes. Der europäische Verband ist Teil des Mitglied des Weltverbandes. Und insofern kann man doch nicht die Seite der UEFA und der nationalen Verbände betrachten, die möglicherweise gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen, wenn sie irgendwelche Strafen gegen diese neue Liga aussprechen, sondern man muss doch auch immer sagen, wie hat sich denn die Liga gegenüber den bestehenden Strukturen verhalten? Hat sie überhaupt Gespräche gesucht? In den europäischen Verbandsstatuten gibt es eine Vorschrift, die vorschreibt, dass sich eine Konkurrenzliga irgendwie melden muss und natürlich ist es eine Formalie, aber man kann doch nicht annehmen, dass die UEFA das alles einfach durchwinkt.
Nee, das stimmt. Worauf ich auch hinaus wollte, das Kartellrecht ist ja das große Schwert, was jetzt in den vergangenen Tagen immer diskutiert wurde. Mein Gedankengang war noch viel ursprünglicher angefangen von dem Ein-Platz-Prinzip, was du gerade beschrieben hast, was ja bedeutet, der Verein ist Mitglied beim nationalen Verband, der beim europäischen Verband, der beim Weltverband. Und dann geht's von oben nach unten sozusagen durch. Es ist ja juristisch gesehen nichts anderes als einfaches Vertragsrecht. Und wenn du dich mit deinem Vertragspartner einigst, es gibt ein bestimmtes Produkt, an dem du gemeinsam arbeitest, in dem Fall zum Beispiel die Champions League, dann verbietet sich von vornherein jede Konkurrenztätigkeit. Also auch wenn es dafür in den Statuten keine gesonderte Regelung gibt. Das ist erstmal der Grundsatz. Und dann müsste
Artikel 49.
Genau, gibt es hier sogar. Aber selbst wenn es sie nicht gäbe. Mhm. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum jetzt relativ viel darüber diskutiert wurde, dass die UEFA das ja erst hätte noch verbieten müssen oder dazu Stellung beziehen müsse in den Statuten. Und erst dann käme man zur rechtlichen Fragestellung. Und neben denen, die du, Andy, schon angesprochen hattest, sozusagen die Situation auf quasi persönlicher Verquickungsebene, habe ich mich gefragt, warum es diese rechtliche Diskussion auf zweiter Ebene gab, wenn du sie schon vorher mit den vorhandenen Normen bearbeiten kannst.
Habe ich mich auch gefragt. Und Ganz ehrlich, also die Medien vereinfachen da halt auch, wenn sie sagen, naja, die UEFA will jetzt auch die Spieler von den Nationalmannschaften ausschließen. Das ist doch ein ganz logischer Vorgang, wenn es Clubs gibt, die innerhalb dieser Struktur sich befinden und plötzlich ausbrechen, dann stehen sie plötzlich auch außerhalb der Struktur und die Spieler dieser Clubs stehen außerhalb der Struktur. Also gibt's überhaupt keine Kette mehr, die zu den in die Nationalmannschaften führt. Insofern ist es meines Erachtens gar nicht so sehr in erster Linie ein kartellrechtliches Problem, als vielmehr ein verbandsrechtliches Problem zunächst mal.
Aber es ist ja das, was wir in der Vorbesprechung, das hatte Robert da angesprochen, auch gesagt hatte, das ist natürlich ja auch hilft, um die Drohkulisse dann aufrechtzuerhalten. Also wenn ich schaffe es natürlich auch, dass Spieler sich dann negativ über die ESL äußern, wenn ich suggeriere, ihr könnt nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Und du hattest das, Robert, mit den weiteren Einkünften, glaube ich, begründet, gesagt, das würde man denen ja nehmen.
Genau das und einfach die möglich, also wenn die Drohung jetzt mal in den Raum gestellt, ob sie nun rechtlich haltbar ist oder nicht, dass quasi Spieler ihrer Möglichkeit für die Nationalmannschaften zu spielen genommen würde, dann hätte das natürlich auch arbeitsvertragliche Folgen. Also das die Frage ist ohnehin jetzt spannend, was quasi dieser gescheiterte Vorstoß an arbeitsrechtlichen Möglichkeiten auf den Plan wirft, dass sie sagen, also hier ist das Vertrauensverhältnis in meinen Club so gestört, nachhaltig, ich möchte hier vorzeitig aus meinem Vertrag raus, weil offensichtlich ist ja in die Institution UEFA Champions League, da muss ich ja fürchten, dass das wieder probiert wird. Irgendwie, das ist ja nicht abschließend beendet. Also da stellen sich noch spannende Fragen. Gut, da laufen jetzt auch Fristen. Ich tippe mal 2 Wochen ab Kenntnis, muss jetzt quasi dann die Kündigung erklärt werden. Aber Christopher, kannst du uns ja noch sagen. Aber das, klar, da hängt ein ganzer Rattenschwanz an persönlichen enttäuschten und zu Recht enttäuschten Vertretern auf Club und auf Spielerseite.
Die Frist also wäre so, ja. Ich glaube nicht, dass Spieler das wirklich erklären werden. Aber es wäre konsequent nach den Äußerungen, die einige getätigt haben, sowohl Spieler als auch Trainer. Eddie, du nickst auch, wir alle hier eigentlich, wäre es konsequent. Aber ich glaube, das System Fußball belehrt uns des Besseren, dass das halt trotzdem nicht passieren wird.
Aber ich habe diese Drohung, die Spieler von den Nationalmannschaften auszuschließen, als reines Sanktionsmittel verstanden. Also es gibt aus meiner Sicht irgendwie keine logische Konsequenz, dass ein abgespalteter Wettbewerb und die daran teilnehmenden Spieler nicht auch für Nationalmannschaften spielberechtigt sein sollten, wenn sie sich aus dem bisherigen Verbandskorpus irgendwie lösen.
Nee, nur wenn man die Regeln ändert, und das stand ja im Raum, dass die Statuten so geändert
richtig,
werden.
Richtig, genau. Ja. Aber das ist ja das ist ja nicht bedingt dadurch, dass da ein Wettbewerb abspaltet, sondern das wäre aus meiner Sicht eine reine Sanktion gewesen, ein Nachtreten. Was ich viel eher dann verstehe, ist, dass nicht, und da kommt auch wieder das Kartellrecht ins Spiel, dass nicht durch so eine neu gegründete Liga, bestehend aus wenigen Vereinen, nur aus den finanzstarken Vereinen, den Wettbewerb verfälscht innerhalb der Europäischen Union, auch gerade mit Blick auf die nationalen Ligen. Also da werden ja wahnsinnig viele praktische Folgefragen auch entstanden für den Wettbewerb in den nationalen Ligen, nicht nur für den Wettbewerb in der Champions League, die dann irgendwie ein Parallelwettbewerb geworden wäre. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Vereine, die sich da abgespaltet haben, noch in den nationalen Ligen spielberechtigt sind, würde das ja zum einen bedeuten, dass dann vielleicht die Motivation, sich in diesem nationalen Wettbewerb dann noch stark zu engagieren, weg ist, weil die ganz genau wissen, sie können in der finanzkräftigen Super League irgendwie weiter spielen. Also gerade die englischen Vereine, die da irgendwie mit 6 Mann Stärke da irgendwie auflaufen in so einem Wettbewerb, da müssen sich ja jedenfalls die zum Ende der Saison, die nicht mehr Meister werden können, die müssen sich auch nicht mehr anstrengen.
Aber es funktioniert nicht. Es ist eine haltlose Annahme, dass es dieses Konstruktion, dass diese Super League noch, dass die Clubs aus der Super League noch nebendran in den nationalen Wettbewerb spielen dürfen. Das wird nie passieren in der jetzigen Form. Unter dem Dach der UEFA schon. Aber es gibt, so wir haben das ja gestern vor dem Hintergrund Premier League diskutiert, aber es gibt auch in den DFL-Statuten die Regel, dass sich alles im Rahmen der UEFA-Statuten und der FIFA-Statuten abspielen muss. In dem Moment, in dem es eine Breakaway League gibt, natürlich gibt es auch nicht die Kriterien für die Aufnahme einer Breakaway League im Rahmen der bestehenden Fußballverbandsstrukturen ermöglicht, aber in dem Moment werden die Clubs sanktioniert und in dem Moment ist diese Hypothese hinfällig. Ja, also in dem Moment, in dem es Clubs gibt, die gegen nationales Verbandsrecht verstoßen, das wiederum auf europäisches Verbandsrecht verweist, kann man diese Clubs sanktionieren und ausschließen. Laut Verbandsstatuten. Ob das dann wiederum an kartellrechtlichen Normen gemessen werden kann oder standhält, ist wieder die nächste Frage. Aber das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und Kartellrecht, es ist immer nur verboten, ein verbotenes Kartell ist immer nur dann der Fall, wenn es wettbewerbsbeschränkende Wirkung hat auf Tatbestandsebene und wenn es keine Rechtfertigung für diese Einschränkung gibt. Und diese Rechtfertigung muss verhältnismäßig sein. Es kann der UEFA von vornherein nicht vorgeworfen werden, dass sie ihre eigene Wettbewerbe schützen will. Und den Eindruck hatte ich teilweise, dass die Kartellrechtler, die möglicherweise keine Sportrechtler sind, immer von dem normalen Wirtschaftsleben ausgehen. Und da sozusagen das, was gerade in der Sportwelt passiert, überhaupt nicht im Blick haben. Und also da muss ich sagen, da bin ich komplett auf Seiten der UEFA. So wie das gelaufen ist, ist es nicht möglich. Und das ganz kurz. Und deswegen konnte ich mir das auch nie vorstellen, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Ich dachte immer, wenn es eine Super League kommt, dann hat es eine gewisse Vorbereitungszeit, dass es dann alles sozusagen, dass es nicht Schlag auf Schlag geht, sondern entweder ist es was unterm Dach der UEFA passiert oder außerhalb der UEFA, wenn es keine Einigung kommt, aber nicht über Nacht.
Aber es hatte ja eine Vorbereitungszeit, sonst das kriegst du ja nicht von heute auf morgen.
Martin hat uns eben gesagt, die UEFA wusste von nichts.
Genau, die UEFA wusste von nichts, aber das änderte nichts daran, dass die Vereine das mit Sicherheit vorbereitet hatten.
Aber die UEFA kannte doch die Pläne. Sie war wahrscheinlich nur überrumpelt von der Vehemenz der Durchführung und der Umsetzung und vom Zeitpunkt.
Und dieses Zusammenspiel führt mich zur Schlussfolgerung, Bayern und Dortmund hat alles richtig gemacht, indem sie sich da komplett rausgehalten haben. Weil irgendwas ist da komplett, passt nicht zusammen. Es passt einfach nicht zusammen. Es ist unlogisch, was da passiert ist. Die letzten Tage.
Ja, die Frage stellt sich eigentlich eher also auf der Führungsebene.
Ich wollte mal nachfragen, was ist denn unlogisch? Ich habe immer noch nicht verstanden, was jetzt unlogisch sein soll.
Ich kann mir nicht vorstellen, also alle die beteiligten Clubs kennen ja die Statuten und kennen die Möglichkeiten, die sie haben, vor dem Hintergrund des UEFA-Reglements und der DFL-Statuten. Und aus meiner Sicht ist so ein Verhalten, wird vor Gericht niemals standhalten können.
Ihr kommt alle aus der völlig falschen Ecke.
Okay, gut, deswegen sitzen wir zusammen.
Ja, ich glaube, das sind, natürlich sind die sich das bewusst, jeder der Seiten beschäftigt eine Armee von Anwälten, aber als Anwälte wisst ihr ja auch so, jeder Anwalt ist nur so gut, wie schlecht der andere ist. Also das ist ja alles ein bisschen so ein, es ist eigentlich ja nur ein politisches Powerplay. Auch die Drohung von Seferin, ich bin mir sicher, in dem Moment, wo Seferin über Ausschluss der Vereine und über Sanktionen geredet hat, hat er nicht absolut endgültig Ahnung, inwieweit das rechtlich überhaupt möglich ist. du musst in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt ja. musst du Härte zeigen. Und ich bin mir sicher, die UEFA hat, eine große Legal-Abteilung und da haben halt sehr viele Leute für sehr viel Geld zur gleichen Zeit daran gearbeitet. Aber im ersten Moment musst du doch mal so hart wie möglich einfach alles auf den Tisch packen, was du dir vorstellen kannst. Ist völlig egal, ob das rechtlich möglich ist. Darum wird sich dann hinterher gekümmert. Ich meine, du hast ja Spieler.
Aber von der anderen Seite gedacht? Mich interessiert eher die andere Seite.
Du, ich habe keine Ahnung. Also Perez hat ja heute nochmal oder gestern Nacht im Interview gesagt, wir haben diese Pläne seit 3 Jahren vorbereitet. Natürlich, so grobe Pläne wird es immer gegeben haben. Wann jetzt tatsächlich das sehr konkret geworden ist, kann ja jetzt keiner mehr außer der Beteiligten sagen. Was wir zum Beispiel wissen ist, klar, es gab Vereine, die das gepusht haben. Also ist ja ganz klar, die spanischen Juve vor allem, die ersten waren, die dabei waren. Und es gab Vereine, die dann last minute überredet wurden oder sich haben überreden lassen, muss man eher so sagen, weil sie halt einfach Angst haben, abgehängt zu werden. Also das ist ganz offensichtlich und damit steht und fällt das alles. Wer hat Angst, abgehängt zu werden? Und ich bin mir ganz sicher, dass auch die deutschen Vereine zumindest darüber nachgedacht haben. Und das müssen sie ja auch. Also als Watzke, wenn ich diese Zahlen sehe, habe ich jetzt 2 Entscheidungen. Ja, ich habe hier einen unglaublichen Batzen Geld, mit dem ich vielleicht mein Lebensziel Bayern München mal zu überholen erreichen könnte. Das ist die eine Seite. Und ich bin ein Aktionärsverein und muss mich ja irgendwie von meinen Aktionären rechtfertigen, warum ich so viel Geld ablehne. Auf der anderen Seite.
Ja, und es gibt ja auch Ad-Hoc-Pflichten, ja, dann.
Ja, auf der anderen Seite habe ich eine Mitgliedschaft und eine unglaubliche Fanszene. Und dieser Verein wird komplett implodieren. Das sind so die beiden Gewichte, die da, glaube ich, halt dann einfach schweben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch hektische Stunden in den Büros der deutschen Vereine waren, was man da eigentlich macht.
Aber ja, Holger, es ist doch jetzt auch nicht auf einer rechtlichen Ebene gescheitert. Also es ist doch ganz klar, haben sie sich sehr gut geprüft und rechtlich wäre es sehr schwer gewesen für die UEFA, das durchzusetzen, was sie an Repressalien da jetzt aus der Pistole geschossen erstmal so kommuniziert haben, sicherlich nicht bis ins Ende rechtlich abschließend geprüft, aber die sind schlichtweg an dem öffentlichen Aufschrei der eigenen Fanbase irgendwie daran haben sie gemerkt, oh, da haben wir uns vergaloppiert, da müssen wir zur Schadensbegrenzung zurückrudern, sonst das hat das
katastrophale Folgen. Und das war das stärkste Zeichen der letzten Tage, dass diese Power so stark war. Also ich bin froh, dass es nicht auf diese rein rechtliche Ebene gegangen ist, weil das hätte ja Jahre oder das würde uns ja Jahre beschäftigen. Es war so, am Montagmorgen hatte ich mit Fabian telefoniert und da wusste ich noch gar nicht, dass es jetzt offiziell verkündet ist mit der Super League. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so schnell kommt. Und danach hatte ich, als ich dann gesehen habe, dass es alle beteiligten Clubs, also bis, ich glaube von den 12 waren es 9, die offizielle Statements dann Montagmorgen rausgeschickt hatten. Als ich das dann gesehen hatte, dachte ich, okay, das wird jetzt kommen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es innerhalb von 1-2 Tagen wieder so erledigt sein wird.
Die Frage ist, ob es erledigt ist oder aufgeschoben, in welcher Form auch immer.
Naja, es wird wahrscheinlich wirklich aufgeschoben sein. Ich glaube, es war einfach unfassbar schlecht verkauft. Und warum kann man sich eigentlich nicht wirklich erklären? Weil der 19.04. als Datum, an dem die UEFA entscheidet, war ja eigentlich klar. Und es war ja auch im Prinzip völlig egal, was bei dieser Entscheidung rauskommt. Jedenfalls so, wie es die Super League-Vereine vermittelt haben, wollten die ja ohnehin rausgehen. Das heißt, man hätte es doch man hätte es doch eigentlich viel, viel besser an den Mann bringen müssen, so dass man sich fragt, eigentlich, was für Amateure dort in den Vorstands- und Management-Etagen dieser Vereine gesessen haben.
Das war auch der einhellige Tenor der englischen Kollegen, alles erfahrene Sportrechtskollegen gestern, die auch bei den Vereinen schon gearbeitet haben, gesagt haben, also die haben einen Rattenschwanz an Legal Know-how da im Hintergrund, beschäftigen sich sicherlich nicht erst seit Kurzem mit dieser Idee und dann hauen die so eine Wahnsinns-Harakiri-Aktion raus, um sie dann im Nachhinein wieder zwei Tage später wieder einzukassieren. Das ist ein, also jede Unternehmensführung müsste geschlossen zurücktreten, wenn du die Connection zu deiner eigenen Fanbase und zu deinem eigentlichen USP verloren hast. Also wirklich komplett nur noch, also dass die jetzt alle nur zum großen Teil geldgetrieben und wirtschaftsgetriebene Unternehmungen sind, ist schon klar, aber dass sie so komplett die Fan-Komponente und so ausblenden können und das so durchziehen, also das ist erschreckend, was da für
den. Aber das scheint ja, also Martin hat es, glaube ich, vorhin sogar gesagt, auf diesen Führungsebenen ist das Prinzip ja ganz offensichtlich, eine Person entscheidet und die anderen nicken ab. Und mein Eindruck jetzt auch zum Beispiel, wenn man sich die Statements anschaut vom, ich glaube Henry heißt da, dem Investor Liverpool. Oder dem Eigner von Liverpool, der da im Prinzip auch so Abbitte geleistet hat per Videobotschaft und alles auf seine Kappe genommen hat, dann gab es den Rücktritt von Ed Woodward, dem Manager von Man United, der auch durchblicken ließ, dass die Clubführung, also die Glazers oder die Clubeigentümer, die Glazers dort die maßgeblichen Wege vorgezeichnet haben, er eigentlich gar nicht dafür war, scheint doch wirklich dann so zu sein, was mir persönlich auch so ein bisschen Illusion genommen hat über funktionierende Eigentümerstrukturen, dass da dort tatsächlich rein wirtschaftsgetriebene Entscheidungen durchgedrückt wurden. Und wenn man sich die Statements von Florentino Perez anhört, muss man auch sagen, das Einzige, was man dem Mann zugute halten kann, ist, dass er wenigstens ehrlich ist und zugibt, dass es eine rein wirtschaftliche Erwägung war, dieses Konstrukt irgendwie durchzuziehen. Aber völlig rücksichtslos mit Blick auf Fanbelange oder überhaupt auf das Zusammenspiel aller oder auf einen gemeinsamen Fußballmarkt in Europa und in der Welt.
Aber warum glauben denn die Eigentümer, sich nicht erklären zu müssen in so einer Sache? Wie kommt das denn?
Die sind zu weit weg. Die sehen das, also Andy, vielleicht kannst du auch was zu sagen. Ich würde sagen, die Eigentümer sind zu weit weg. Die sind nicht am Fußballgeschäft als Fußballgeschäft dran, sondern nur am Geschäft. Und das hat in dem Fall halt mit Fußball zu tun. Es könnte aber genauso gut Produktion sein oder irgendwas anderes.
Naja, das sind mehrere Faktoren. Also zum einen, einige dieser Eigner sind ja auch tatsächlich super selten vor Ort, haben, glaube ich, keinerlei Ahnung über die, so ein bisschen, was der Verein den Leuten auch bedeutet. Teilweise ja nicht nur den Fans, sondern auch den Mitarbeitern. Also gerade in den englischen Vereinen sind ja auch tatsächlich sehr viele Vereinsangestellte, die diehard Fans sind und dann irgendwie darin reingerutscht sind in die Arbeit in ihrem eigenen Verein. Da fehlt, glaube ich, dieses Verständnis total. Dann gibt es natürlich noch die Komponente, dass in England dieses Besitzermodell oder dass es überhaupt Besitzer gibt, ja schon so Normalität ist, dass das sehr wenig in Frage gestellt wird. Zumindest, solange es gut läuft. Also das ist ja...
Ist das eigentlich so? Darf ich mal kurz einhaken? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als jetzt diese ganzen Fanproteste losgingen, dass da was schwelte. Und zwar schon seit Jahren. Also als Außenstehender, Premier League Außenstehender, habe ich tatsächlich auch immer den Eindruck gehabt, als gäbe es ein Arrangement zwischen Eigentümern und auch Fans. Also dass es da teilweise sogar ein gutes Verhältnis wäre. Aber wenn man jetzt so mitbekommen hat, was einige Fans auch in den sozialen Medien gesagt haben, also da hatte sich ja nach meinem Eindruck regelrecht Hass aufgestaut, der jetzt irgendwie losgebrochen ist.
Sollen wir den Arsenal-Fan mal
ja, den oh ja, das ist eine gute Idee. Every single member, every single club involved in agreeing this Super League. Despicable! You should be put in jail! Honestly, all these owners, they know nothing about football in this country. Hundreds of years of derbies, battles, big games, laughing, losing to bottom of the league when you're top of the league. All that banter will be gone! Be gone, they know nothing about football. Super League, you got billions! You've got billions as it is and you just want more. You can't help yourself, can you? I'm an Arsenal fan. We're talking about Super League. We can't even win the league in this country, let alone get in the Champions League. Couldn't even beat Fulham last week. It's a disgrace. It really is. Everyone involved, you should be banned from football for years. Football is nothing without the fans.
I feel him so much.
Ja, ja. Es ist wirklich nichts hinzuzufügen.
Also vielleicht nochmal ganz kurz, ihr habt ja zwei Sachen angesprochen, Spieler. Ich finde das ja auch einen ganz interessanten Punkt, gerade was euer Thema, also die rechtliche Seite angeht. Wie gesagt, es ist ja sehr viel ein Powerplay dann gewesen. Die UEFA musste reagieren am Montag mit möglichst harten Statements und natürlich diese Drohung an die Spieler. Wie das dann durchgegangen wäre oder rechtlich möglich gewesen wäre, weiß, glaube ich, abschließend kein Mensch. Aber es ist natürlich auch ein Signal an die Spieler gewesen, um ein bisschen Unfrieden zu stiften innerhalb der Vereine. Und wie sich dann ja herausgestellt hat, war ja ziemlich offensichtlich, dass auch die Spieler und die Trainer absolut nichts von der Sache wussten. Und dass natürlich auch diese Drohung insofern gewirkt hat, plus natürlich dem Fandruck, was, glaube ich, das Größere war. Ich meine, die Spieler wissen, wenn sie sich mit den Fans verscherzen, ist es ein absolutes No-Go. Du kannst nicht sowas unterstützen und dann die nächsten Jahre ausgepfiffen werden. Das geht gar nicht. Und die Unterstützung gerade der Kapitäne der Premier League, die sich dann ja zusammengeschlossen haben, oder zum Beispiel die Spieler von Manchester United, die dann alle noch Liverpool, die dann alle am gleichen Abend noch ein Statement gegeben haben. Am Dienstag war das, glaube ich. Das war ja nicht zu unterschätzen. Und das war auch ein bisschen, ja, einfach der Druck, der da aufgebaut wurde von der UEFA, war eher an die Spieler als an, wie ist das tatsächlich möglich, gerichtet. Und dass dann die Spielergewerkschaft FIFPro natürlich dann auch gleich ihr eigenes Statement gegeben hat. Wir sehen, ihr könnt unsere Klientel da nicht mit reinziehen, kann ich auch völlig verstehen. Ich meine, die Spieler waren genauso wie Fans eigentlich Opfer dieses Ränkespiels sozusagen. Mhm. Und ja, also ich muss auch sagen, das ist ja natürlich auch eine Chance, enger mit den Spielern und den Spielergewerkschaften zusammenzuarbeiten, weil ja hier ganz klar ist, dass weder die Interessen der Fans als auch der Spieler als Arbeitnehmer der Vereine hier gewahrt wurden. Und da ist sicherlich die Aufgabe auch für uns als europäische Fanorganisation, enger mit der Spielergewerkschaft FIFPro zusammenzuarbeiten. Und dann noch zum zweiten Punkt, die verschiedenen Interessen. Und ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, die es da gibt. Wer vertritt denn hier eigentlich wen? Man muss sich ja das mal vorstellen. Ja, jemand wie Andrea Agnelli, ja, ist Juve-Präsident, hat in dieser Rolle das Beste für seinen Verein im Kopf. Und das Beste für seinen Verein, was er sich gedacht hat, war, diese Super League aufzumachen und sehr viel Geld für den Verein zu verdienen. Gleichzeitig ist er Präsident der ECA, der European Club Association, die mehr als 200 Clubs vertritt, von Juventus Turin bis zum isländischen Dauermeister sozusagen, ja, theoretisch zumindest, soll also auch die Interessen von Vereinen von groß bis klein vertreten, was in Wirklichkeit natürlich nie passiert ist. Und in seiner ECA-Rolle hat er auch noch einen Sitz im UEFA-Exekutivkomitee. Und spätestens da ist doch ganz klar, was hier für ein Interessenskonflikt herrscht. Also er hat das Interesse seines Vereines, er hat das Interesse der ECA, die mehr Rechte, Vermarktungsrechte für die Vereine haben wollte. Und gleichzeitig sitzt er aber noch im UEFA-Entscheidungsgremium, die das genau darüber bestimmt und soll in dem Sinne auch noch als UEFA-Vertreter über irgendwas abstimmen. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, da ist eben diese Struktur, den Vereinen innerhalb der UEFA immer mehr Macht zu geben, auch gescheitert. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt der nächsten Jahre. Wie werden diese etablierten Strukturen, wo die Großvereine immer mehr Macht innerhalb der UEFA auch bekommen haben, werden die aufrechterhalten? Oder sagt die UEFA, ja, wir haben jetzt gemerkt, auch das funktioniert nicht so ganz. Bisher hat es vielleicht funktioniert, weil alle dachten, wir ziehen ja doch an einem Strang, aber das ist ja recht offensichtlich geworden seit Sonntag, dass das eben nicht so ist.
Was macht man jetzt eigentlich mit der ganzen Situation? Also man hat jetzt gemerkt, der Fan hat durchaus eine Stimme und ist durchaus in der Lage, was zu bewegen. Man hat gemerkt, es gibt ein Management von Clubs, die offensichtlich in ihren Elfenbeintürmen sitzen und jetzt ja den jetzt bewusst geworden ist, wie die Realität auch ist. Einigen, vielleicht einigen auch nicht, immer noch nicht. Man hat eine Verbandsstruktur, die, wie du gerade eben schön geschildert hast, völlig verkrustet ist. Man hat auf der anderen Seite aber jetzt eine ein komisches Konstrukt der Super League irgendwie erstmal abwenden können. Auf der anderen Seite immer noch eine Champions League, die eigentlich auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Weil eins muss man ja auch sagen, ja, wieder mein Freund Florentino Perez, der ja irgendwo auch zu Recht gesagt hat, das Spannungsfeld innerhalb dieses europäischen Champions League Wettbewerbes, das geht doch eigentlich erst ab dem Achtelfinale los. Also alles andere ist doch Vorgeplänkel. Und ich gebe ihm da völlig recht. Ich muss auch sagen, dass ich in dem Gruppenmodus irgendwie eher mit so einem, eher so halbherzig hinschaue und dann auch das Gefühl habe, dass die wirklich guten Spiele, also wo man auch wirklich einfach vorm Fernseher sitzt und sagt, geil, 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 also wie zum Beispiel die beiden Spiele PSG gegen Bayern, die finden eben erst in der Finalrunde statt. Was wird jetzt aus diesem Wettbewerb, den man jetzt irgendwie eigentlich noch unattraktiver gemacht hat, als er vorher schon war, mit noch mehr Mannschaften, noch mehr Spielen, die zum Gähnen sind teilweise, und dann eben noch dieser lächerlichen Wildcard-Regelung. Wo soll es hingehen? Wird es nicht doch am Ende eine Abspaltung mal geben, die dann vielleicht ein bisschen besser vorbereitet und ein bisschen besser organisiert ist? Was meinst du?
Ja, hier bewegen wir uns ja fast schon so ein bisschen an gesellschaftspolitischen Fragen. Also ich habe es ja am Anfang ein bisschen angedeutet. Wer ist ein Fußballfan? Für wen wird überhaupt Fußball gespielt? Du sagst jetzt zum Beispiel, ja, das ist erst ab Achtelfinale interessant, weil dann ja, dann spielen die guten, interessanten Vereine, man kriegt super Fußball zu sehen. Ich sag natürlich, guter Fußball ist mir absolut egal. Ob guter Fußball gespielt wird, ist mir total irrelevant. Ich möchte ins Stadion gehen, ein Spiel sehen und möchte, dass mein Verein gewinnt. Und ich glaube, zumindest natürlich die aktive Fanszene sieht es zum Großteil genauso. Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, die meisten Fans sind eben nicht Fans der Vereine, die da überhaupt mitspielen. Die meisten Fans sind Fans von VfL Bochum, vom Karlsruher Sportclub, von was weiß ich immer, wenn man das mal zusammenrechnet. Also ich rede jetzt vor allem aktive Fans in den Stadiongänger. Natürlich kann Real Madrid behaupten, sie haben 835 Milliarden Fans auf der Welt. Das mag vielleicht gar nicht so falsch sein. Aber ich rede jetzt von dem ein bisschen auch, was Fußball schon immer ausgemacht hat. Und dann ist ja die Frage auch so ein bisschen, wie wichtig sind überhaupt diese Europapokale? Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, bin in Karlsruhe aufgewachsen. Ich hatte immer eine Dauerkarte beim KSC. KSC hat sich 93 zum ersten Mal für Europa qualifiziert. Wir haben insgesamt, glaube ich, 3 Jahre mal ein paar Spiele in Europa gespielt. Einmal sogar sehr erfolgreich. Da werden sich viele dran erinnern.
Winnie. Klar.
Für uns war das das Größte. Das war das absolut Größte, sich einmal für den UEFA-Pokal zu qualifizieren. Heute ist es natürlich tatsächlich schon so. Ich nehme da jetzt mal eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach. Ja, um die Meisterschaft spielt man sowieso nicht mit, weil Meister wird immer Bayern München. Das ist ja jetzt relativ offensichtlich geworden in den letzten Jahren. Und inzwischen ist ja auch bei manchen Fans schon ein bisschen das Wichtigste, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber warum denn eigentlich? Also das ist so ein bisschen, dass diese ganze Erzählung, das aller Wichtigste, weil eben der Verein dadurch so viel Geld kriegt, ist, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und ich denke auch so ein bisschen, ja, aber das ist doch ein bisschen absurd. Früher hat man dafür gespielt, überhaupt mal dabei sein zu können. Früher hat man um Meisterschaften gespielt. Und jetzt geht es nur noch darum, jo, ich möchte mich möglichst jedes Jahr möchte ich Dritter werden, damit ich Champions League spiele. Also ich finde, da ist ja auch so ein bisschen teilweise, und das ist auch teilweise natürlich so ein bisschen ja, das ist was vom Fußball gemacht wurde, aber wo sich natürlich auch viele Leute inzwischen davon haben einkaufen lassen, dass das normal ist. Champions League Qualifikation. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Und das finde ich absolut absurd. Also, das finde ich tatsächlich absurd. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gesamtproblem des Fußballs. Das ist halt höher, schneller, weiter. Champions League, sonst zählt überhaupt nichts mehr und der Rest ist völlig irrelevant. Während ein Großteil der Fußballfans noch nicht mal davon mehr träumen kann, sich überhaupt für Europa zu qualifizieren, weil eben die Summen, die da eingenommen werden, selbst von einer einmaligen Champions League-Teilnahme, so groß sind, dass der Wettbewerb auf nationaler Ebene halt ja nicht mehr existent ist.
Okay, finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Hat mir auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, weil ich, also ich hab mich jetzt natürlich schon so ein bisschen auch als TV-Fan geoutet, als Stadiongänger, und tatsächlich war mir jetzt auch nicht so klar, dass viele Stadiongänger oder die meisten wahrscheinlich eben auf das Stadionerlebnis und das Drumherum sich freuen. Und dann vielleicht irgendwie weniger relevant ist, wie die Leistung dann irgendwie auf dem Platz ist. Das mag dann für die Fernsehzuschauer dann wieder anders sein. Und was du sagst mit diesem Stellenwert der internationalen Wettbewerbe im Vergleich zueinander, den Eindruck habe ich auch, dass die Champions League irgendwie über allem steht. Und die Europa Liga, also ich nenne mal noch andere Mannschaften als Gladbach jetzt, noch Hoffenheim und Stuttgart, Leverkusen, Hertha, die sich da alle so in der Europa League getummelt haben, die jedenfalls wiederum aus Fernsehzuschauersicht irgendwie nicht für große, also nicht den Eindruck erweckt haben, als würden sie da gerne spielen, ne? Weil früh ausgeschieden, teilweise gegen Mannschaften, wo man auch sagen muss, die jedenfalls von der Finanzkraft deutlich schlechter ausgestattet sind als die Bundesliga-Clubs, wo man sich so fragte, warum verlieren die da? Einzige wirklich absolut rühmliche Ausnahme, Eintracht Frankfurt, die gezeigt haben, dass man, wenn man Bock hat auf so einen Wettbewerb, auch da wirklich was erreichen kann. Ja, also tatsächlich ist die steht ein großes Fragezeichen darüber, was eigentlich, also wo man dann tatsächlich eigentlich hin will. Ja, und ob es immer der große Kuchen sein muss, an dem alle backen, und einfach nicht vielleicht so ein bisschen eher die Frage ist, wie kann man da mal so ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und wieder auf Normalmaß Wettbewerbe auch veranstalten.
Ich glaube, was sich jetzt einfach gezeigt hat, da war die Super League das Ventil ist, dass der Fußball einfach sehr unterschiedlich sich entwickelt hat. Also es gibt einfach andere Sportarten, wo es konsequenter gehandhabt wurde. Da hat man den professionellen Bereich von vornherein anders aufgestellt und hat auch eine Fanszene, aber nicht eine Fanszene, die sich, sag mal, so aus Nostalgie und Historie entwickelt hat, wie das gerade beim Fußball der Fall ist. Und so ist dann mein Eindruck, dass hier der Clash of Cultures ist halt viel, viel stärker als in anderen Bereichen. Weil es eben viele gibt, die halt auch sagen, ich stehe auch in der 5. Liga, in Berlin im Stadion Lichterfelde oder irgendwo anders, und das reicht mir. Und dann erwarte ich aber auch eine Akzeptanz von ganz oben. Und die ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber die ist nur bedingt da, weil die Interessen einfach so unterschiedlich sind, wie du, Andy, sie vorhin auch geschildert hast. Und ich glaube, das zusammenzubringen, diese Interessen, ist quasi auch nicht mehr möglich aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre.
Aber glaube ich auch. Und ich das ist nämlich auch ein Grund dafür, dass dieses, das haben wir vorhin angesprochen, diese komplett heterogenen Fangruppierungen. Und was so Perez und solche Leute halt im Kopf haben, sind tatsächlich die Fans auch groß im indischen, asiatischen Raum, die tatsächlich überhaupt mit dem Fan, klassischen Fanerlebnis des Legacy-Fans quasi überhaupt nichts am Hut haben, sondern wirklich rein TV-getrieben ihr Trikot kaufen, dem Verein Summen an Geldern bescheren und zu dieser Double Screen mehrere Ereignisse gleichzeitig verfolgen, dass sie die tatsächlich im Blick hatten. Und das wird halt schwer sein. Jetzt hat man irgendwie gesehen, aus meiner Sicht, klar, der klassische Fan, Legacy-Fan hat noch Einfluss. Er hat es zum Glück geschafft, diese Spirale jetzt erstmal zu stoppen. Aber ob es jetzt gelingen wird, quasi den Einfluss der Fans in den Verein so nachhaltig zu stärken, dass man da mit einer geschlossenen Stimme sprechen kann, das wird aus meiner Sicht, glaube ich, schwer werden. Also es ist auf jeden Fall nochmal ein Flock, den ihr eingerammt habt, dass man sagt, also wir sind hier, ohne uns im Stadion wird das hier alles nicht funktionieren. Besinnt euch auf die Werte. Aber ob man das dauerhaft zurückdrehen kann, woher der Rubel dann aus Sicht der Club Eigner dann rollt, das wird noch ein schwerer Kampf
werden. Was für ein fucking Rubel, ey. Also beschissener falsch kann man nicht liegen, ja, als dieser Begriff Legacy-Fans, ja, beim Fußball darüber zu sprechen, das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Also da haben alle Verantwortlichen im Fußball haben da scheinbar überhaupt nicht zugehört die letzten Jahre. Fußball gehört den Menschen, ja, und die jetzt als Legacy-Fans zu betiteln und sozusagen irgendwie asiatische Fans zu erhöhen, weil die vorm Fernseher sitzen und konsumieren, da hat jemand wirklich was komplett nicht begriffen.
Da könnte ich jetzt sogar mal Gegenrede halten, weil im Endeffekt diese ganze Idee fußt ja auf was? Auf dieser Studie. Ich weiß nicht, ob ihr die Studie gelesen habt, der ECA, The Fan of Tomorrow, wo sie eben versucht haben, diese Analyse zu machen. Wer sind denn eigentlich die Stadiongänger? Wie viele sind das? Wie viele Leute gucken tatsächlich nur am Fernsehen? Wie viele sind die Leute? Und die haben dann diese schönen Begrifflichkeiten erfunden. Legacy-Fan, wie war das? Was sind die Leute, die mit Messi und Ronaldo-Trikots rumlaufen? Heroes, Follower oder irgendwie sowas. Es gab halt diese 5, 6 Kategorien. Dann gab es die Kategorie 4 of Missing Out, also so eine Art Event-Fans. Und vielleicht ist das ja gar nicht so falsch, dass es diese Kategorien gibt. Aber das ist ja alles, da gibt es ja einen Zusammenhang. Viele der Leute, die Fußball nur im Fernsehen genießen, und das finde ich jetzt auch nicht so nicht problematisch, und das sieht man ja jetzt sehr gut in der Pandemie, tun das ja auch nur, weil da ja auch noch was los ist. Also ich weiß nicht, wie attraktiv ihr, wenn ihr dann, oder wenn Teile von euch eher so Fernsehfans sind, wie attraktiv ihr das findet, im Gegensatz zu den Spielen, die vorher waren, muss man ja auch ganz einfach sagen, dass diese Ausblendung der Leute, die schon immer da waren und denen dieser Verein sehr wichtig ist und die immer ins Stadion gehen, ohne die funktioniert es halt nicht. Also weil eben da auch die Stimmung geliefert wird, ob man es will.
Dann kann man gleich FIFA spielen. Dann kann man gleich FIFA spielen.
Ja, so ein bisschen. Und ich glaube auch, die Frage ist ja auch ein bisschen eher, warum sind Leute dann Fans von Barcelona und Real Madrid? Das liegt ja auch daran, dass sie schlecht abgeholt werden von den Vereinen vor Ort. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe zwei so eine Art Patenkinder in Liverpool. Die haben noch nie Liverpool-Spiel im Stadion gesehen, weil sie sich niemals eine Karte da organisieren könnten. Solche Stadien sind halt für immer ausverkauft, kostet unfassbar viel Geld, sind halt trotzdem Liverpool-Fans. Andere Kids werden dann halt PSG, Real Madrid-Fan, weil da halt die coolsten Spieler, die vielleicht am meisten mit ihrer Lebensrealität zu tun haben. Also es ist ja auch so, es gibt teilweise eine Verknappung von Tickets, es gibt teilweise einfach das Problem, dass Tickets viel zu teuer sind, gerade auf europäischer Ebene, und es gibt teilweise auch das Ding, dass sich Vereine viel zu wenig um Nachwuchs kümmern, weil sie denken, das Geschäft läuft immer so weiter. Also das ist auch natürlich so ein bisschen so, dass ja, es stimmt, es gibt so eine Generation, die vielleicht so ein bisschen lost ist, aber die werden auch nicht sonderlich gut abgeholt. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich kann natürlich Hertha nicht sonderlich gut leiden, aber die haben ja diese Aktion gehabt, dass man Kinder unter so und so vielen Jahren kommt da umsonst rein mit sogar noch einer Begleitperson. Mhm. Das sind ja Sachen, genauso muss es ein Verein machen. Du musst doch versuchen, dir so eine neue Generation vor Ort auch im Endeffekt heranzuziehen, anstatt dass die halt einfach nur noch denken, Mbappé ist der coolste Spieler auf der Welt.
Andy, das passiert doch auch nur, weil das Stadion so groß ist, sind wir doch mal ehrlich.
Ja, natürlich, aber das bestreite ich ja auch gar nicht. Das bestreite ich auch gar nicht.
Deswegen ist die Aktion ja nicht scheiße. Deswegen ist die Aktion ja nicht schlecht.
Nein, aber sie würden es wahrscheinlich nicht machen, wenn sie ein ausverkauftes Stadion hätten.
Natürlich. Ich glaube, was jetzt auch an der Diskussion deutlich geworden ist, es ist zum einen eine emotionale Diskussion und es zeigt sich ein grundlegendes Problem. Es gibt nun mal, wie man die Gruppierung auch bezeichnen will, es gibt verschiedene Fangruppierungen mit verschiedenen Interessen. Es gibt die wie du, Holger, wenn man zur alten Försterei kann, da jedes Spiel macht, und es gibt halt die woanders sitzen vorm Fernseher und sagen, Hauptsache es ist spektakulär. Spektakulär wird es im Zweifel, wenn mehr Geld im Spiel ist, weil ich dann in einem Spiel im Verhältnis proportional mehr bessere Spieler habe. Und ich glaube, keine der Seiten kann gewinnen, und es im Ergebnis zu etwas führen, wenn man nicht vernünftig miteinander redet. Und dieses Super League-Ding hat jetzt ja gezeigt, man hat nicht miteinander geredet, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, auf Dauer wird es sich aber auch in einer Form weiterentwickeln, dass alle Seiten Zugeständnisse machen müssen.
Nein, Moment, da möchte ich komplett widersprechen. Weil das klingt.
Lass mir noch kurz den Satz. Ja, okay. Lass mir noch kurz den Satz. Ich glaube deswegen, weil auch die Fans, die sich jetzt als klassische Fanszene verstehen, werden irgendwann zu dem Punkt kommen, dass die Vereine, weil der Gesamtbereich Sport sich immer weiter kommerzialisiert, Zugeständnisse machen müssen. Und ich glaube, das kann besser gelingen zur Zufriedenheit aller, wenn man im Austausch ist. Das ist nur das, was ich persönlich meine. Ich glaube, das muss gefördert werden und nicht unterbunden werden.
Da ich arbeite in einer Fanorganisation, die sich mit Vereinen, Verbänden unterhält, natürlich bin ich immer für Dialog und Austausch, aber jetzt klang es ein bisschen so, ich will ja gar nicht diesen Split aufmachen zwischen verschiedenen Arten von Fans. Ich glaube einfach nur, dass da ein wahrer Kern drin steckt und dass da auch eine der Grundproblematiken steht. Ich glaube aber auch, dass selbst die viel verschmähten Fernsehzuschauer oder die Fans in Indien und Asien, ich möchte da überhaupt keine Gegensätze aufmachen. Klar, wenn die gerne die ganze Zeit die besten Vereine der Welt gegeneinander spielen sehen, aber auch ein Fan von Bayern München in Indonesien findet aktive Fans sind total geil. Und für den ist das Allergrößte, wenn er einmal in der Allianz Arena stehen könnte und so. Also es ist ja nicht so, dass diese Leute total detached sind von Fankultur. Also ich kenne viele Leute aus anderen Ländern, die dann halt einen Verein in Deutschland zum Beispiel unterstützen, gerade weil es hier eine sehr gewachsene und große Fankultur gibt. Und die, glaube ich, jetzt auch nochmal ein bisschen mehr verstanden haben, wie wichtig das überhaupt ist. Ich glaube, die ganze Diskussion hat der aktiven Fanszene total genutzt. Und die Frage ist jetzt eher, was wird denn draus gemacht? Und das geht nicht von unserer Seite aus, sondern das geht eher auch so ein bisschen um die Reaktion der Vereine und Verbände. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Die zwei Möglichkeiten sind, die 12 abtrünnigen Vereine werden wieder in den Schoß der Fußballfamilie aufgenommen und alles läuft so weiter wie bisher. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass tatsächlich sich ein bisschen überlegt wird, wie kann das denn anders laufen und ist das, was wir jetzt in den letzten Jahren durchgezogen haben, eigentlich der richtige Weg? Und ich kann absolut nicht sagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also morgen früh ist Exco-Meeting bei der UEFA. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da passieren wird. Die Fragen sind ja auch zum Beispiel, was passiert denn jetzt mit den Vereinen? Es wurde die ganze Zeit über Sanktionen geredet und dann schmeißen wir die vielleicht raus aus den Wettbewerben. Jetzt sagen die ganzen Vereine, ja, wir sind jetzt nicht mehr bei dieser Superliga dabei und was ist denn jetzt Sache? Und was strahlt das für ein Signal aus?
Die werden ja wohl in den Schoß zurückkehren, würde ich mal denken, oder? Dafür sind sie dann einfach der UEFA auch zu wichtig.
Ja, aber das ist ja eine...
Als Zugpferde.
Das ist ja auch eine interessante Frage, der Sanktionen zum Beispiel. Also ihr könnt da sicher eine rechtliche Bewertung geben oder wahrscheinlich könnt ihr keine abschließende geben, aber eure Gedanken, die würden mich ja auch interessieren. Auch für mich ist das ja schwierig. Es gibt hier Teile der Fans europaweit, die sagen, diese Vereine, die sollen sich verpissen und die sollen nie wieder in unseren Wettbewerben mitspielen. Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, ja, aber die Fans dieser Vereine, die haben ja nichts damit zu tun. Hier gibt's auch Spieler, hier gibt's Trainer, hier gibt's Angestellte, die darunter leiden würden. Was macht man denn jetzt mit den Vereinen? Das ist eine Frage, die, da habe ich keine abschließende Meinung, da hat niemand eine abschließende Meinung, außer vielleicht Emotionen. Natürlich hasse ich in diesem Moment diese Vereine und so, aber was macht man denn jetzt tatsächlich und wie viele Leute hängen da auch noch mit dran? Also wir als Fanorganisation sind gegen Kollektivstrafen zum Beispiel bei irgendwelchen Sachen, die im Stadion passieren. Da finde ich es natürlich auch schwierig zu sagen, es gibt jetzt solche Sanktionen, wo sowohl Spieler als auch eventuell Vereinsangestellte drunter leiden. Also was macht man da? Also meine Ideen dazu sind auch schwierig, ja. Also natürlich würde ich mir dann spontan würde ich halt auch sagen, ja, dann gibt's halt individuell Strafen. So jemand wie Andrea Agnelli darf niemals wieder ein Amt in irgendwas im europäischen Fußball bekleiden. Sowas in der Richtung. Aber ich weiß nicht, wie da eure Gedanken vielleicht dazu sind, auch auf rechtlicher Ebene.
Nein, nicht rechtliche Ebene, aber du hast ja zu Recht gesagt, der Kampf beginnt jetzt. Das war ja dein Statement irgendwie gestern gegenüber dem Kicker. Und ich finde es ganz passend, weil letztlich bin ich dagegen, diese Vereine zu sanktionieren jetzt. Mich stört halt dieses Rosinenpicken. Wenn die 12 Clubs gesagt hätten, wir sind weg, wir machen unser eigenes Ding und hätten die nationalen Ligen verlassen, dann fände ich es sogar gut. Dann finde ich gut, macht euer Ding und dann kann sich der europäische Fußball, der Verbandsfußball überlegen, wie es weitergeht. Aber so ist halt ist völlig offen, was jetzt passiert und ob es in welche Richtung die Reformen gehen können. Und was mich halt so wahnsinnig stört und womit ich überhaupt nicht klarkomme, dass der Fußball so behandelt wird wie ein normales Wirtschaftsgut. Es gibt eben Fankultur und kulturelle Güter, die außerhalb der Wirtschaft stehen. Ich habe das früher immer belächelt. Mit dem Alter wird man weiser und man entwickelt sich da ein bisschen anders. Und definitiv, der Fußball gehört jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Und insofern finde ich, dieses Melken ist der falsche Weg. Und wenn es eine kleine Gruppe, die wirklich nur dieses Melken im Sinn hat und nur diese wirtschaftlichen Interessen verfolgt, dann sollen die das für sich machen und sich abspalten, aber nicht.
Ja, aber was da widersprichst du dir ja im einen Satz selbst. Also es sind ja nur die Führungsebene, die da was macht. Der Verein muss ja abstrahieren davon, dass du kannst jetzt nicht Verein und Fan dafür bestrafen, das was jetzt da die momentane Führungsspitze durchsetzt.
Gut, aber für mich sind dann in dem Fall ist dieser Verein, der sich dafür entscheidet, eben ein Wirtschaftssubjekt, der sich dafür entscheidet, den Fußball zu nehmen, irgendwo anders hinzutragen und sein eigenes Ding zu machen. Und innerhalb von kürzester Zeit wird sich dann rausstellen, ob der mit seinen asiatischen Fernsehzuschauern erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist dann halt ein Experiment.
Aber Holger, das sind doch alles, die Vereine sind doch alle Wirtschaftsunternehmen.
Ich habe nichts gegen Kommerzialisierung, aber diese alleinige Perspektive, es sind gar keine Fernsehanstalten mehr, es ist OTT, weltweit OTT. Wir haben jetzt so und so viele User. Apple hat viel weniger User als Real Madrid, aber Real Madrid hat viel weniger Umsätze. Das ist doch alles krank, jetzt mal ganz ehrlich. Wir reden über Fußball, wir reden über Menschen.
Ja, okay, also keine Frage, dass es da Perversionen gibt, aber am Ende wirst du Wirtschaft und Menschen miteinander in Einklang bringen müssen. Also es muss trotzdem irgendwie eine funktionierende wirtschaftliche Basis dafür geben, dass ein Fußball aber eben nicht nur von 12 Clubs gespielt wird, sondern von Hunderten und Aberhunderten. Und die auch miteinander nach wie vor auch im sportlichen Wettbewerb interagieren können.
Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich trete ja ein für den demokratisch organisierten Fußball. Und insofern ist mir völlig klar, es soll so viel Vereine geben, wie auch immer nur denkbar. Aber wenn 12 eben das nicht mehr wollen, dann sollen sie ihr eigenes Ding machen. Dann haben sie aber nichts mehr mit dem europäischen Fußball zu tun.
Es gibt ja auch Grauzonen dazwischen, aber also, ich glaube, das bringt man nicht auf einen Punkt.
Na, das ist ja ein bisschen eine emotionale Frage. Also jeder sagt natürlich, oder wir haben auch gesagt, wenn sie das machen wollen, sollen sie sich verpissen und ihr eigenes Ding machen. Der Fußball profitiert davon. Ich persönlich dann als Bundesliga-Fan finde das natürlich super, aber, und das ist da ein bisschen, wo du dir selber widersprichst, du sagst, das ist eben kein Wirtschaftsunternehmen und da hast du ja in einem gewissen Sinne recht, weil
Das habe ich nicht gesagt.
Okay.
Es
sollte nicht nur so verstanden werden. Okay, dann formuliere ich es anders. Ja, klar, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber du betonst ja auch, und das verstehe ich total, das sehe ich ja genauso, es ist ja mehr als das. Es ist auch eine Form von Cultural Heritage und was Menschen bewegt und wo viel Identität aufgebaut wird und so fort. Und die Leute bestraft du dann ja mit, weil die wollen das ja eben nicht. Die Liverpool-Fans wollen ja eben nicht 5-mal im Jahr gegen Real spielen, sondern die wollen halt on a rainy night in Stoke, heißt so schön, weißt du?
Ja, aber
das wollen die ja auch.
Aber das ist für mich kein Widerspruch, weil Wenn es ein mitbestimmter Verein wäre, hätten die entscheiden dürfen, ob sie es wollen oder nicht.
Ja, aber
und es war eben bei diesem Besitz getragenen Vereine ist es halt nicht mehr möglich.
Aber das kannst du den Leuten ja auch nicht vorwerfen, dass ihr Verein nicht in ihrer Hand ist.
Absolut nicht. Und deswegen fand ich, also deswegen haben sie das Einzige gemacht, was in ihrer Macht lag. Und das war ja auch richtig, das war ja gut.
Aber auch das zeigt halt wieder, auch am sonstigen Wirtschaftsleben ist ein Unternehmen halt auch selten in der Macht von Angestellten, nenne ich es jetzt bewusst mal, was ja hier auch Angestellte und Fans wären. Und das ist halt genau dieser Bereich, in dem wir uns bewegen. Natürlich kann man sagen, es ist Wirtschaft, aber auch mehr. Aber es ist halt, bei je größer der Verein wird, ist halt das mehr weniger und desto größer ist der Bereich Wirtschaft. Und du hast halt viele unterschiedliche Interessen und die wirst du halt, juristisch kannst du es immer so und so einkleiden, aber die persönlichen Meinungen dazu, die wirst du nur schwer unter einen Hut bringen.
Ja, juristisch kriegst du es sowieso nicht hin, weil da sind wir jetzt beim EuGH oder beim europäischen Recht. Soweit man diese Tätigkeiten als wirtschaftliche Tätigkeiten verstehen kann, sind wir im Anwendungsbereich des europäischen Rechts und insofern kann man dann auch nicht anfangen mit Bereichsausnahmen oder so, dann das gibt's eben nicht. Da war der europäische Gesetzgeber nicht gewillt, sowas zu regeln.
Ja, da wird's ja jetzt interessant. Ich glaube, jetzt ist genau das Momentum, wo es vielleicht doch Stimmen gibt, wo gerade in Europa vielleicht Überlegungen da sind, das vielleicht doch gesetzlich zu reden. Also man sieht ja jetzt, England ist das beste Beispiel. Am Montag gab es sofort ein Meeting von Boris Johnson mit Fanvertretern. Das ist absurd. Innerhalb von einem Tag kommt da Boris Johnson an und sagt, ich will mich mit euch treffen und wir müssen alles dafür tun, den Fußball in England zu regulieren. Seit Jahren kämpfen Fans in England dafür, dass die Regierung einschreitet, wie der Fußball reguliert wird in England. Gerade was Besitzer, Besitzverhältnisse, dodgy ownership, wie wird überhaupt kontrolliert, wer Vereine erwerben darf und solche Sachen. Und innerhalb von einem Tag wurde alles, was Fans gefordert haben, was Regulierung und Überprüfung der Maßnahmen angeht, wurde einfach gesagt, so machen wir das. Und top. Das ist natürlich jetzt auch sicher Diskussionen, die in den nächsten Wochen und Monaten geführt werden, auch auf EU-Ebene. Also so eine Sache ist ja, es gibt ja Ausnahmen im EU-Recht. Keine Ahnung, es gibt, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist,
Order Publique.
Kulturelle Ausnahme, Cultural Exception. Ja. Es gibt ja solche Sachen. Also warum findet die Diskussion nicht statt? Du hast gesagt, Fußball ist ein bisschen mehr. Sowas könnte man ja auch versuchen, dann tatsächlich auf EU-Ebene auch so zu verankern, dass es eben doch ein bisschen mehr ist und eben nicht so behandelt werden kann wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen. Und
ich geb dir völlig recht. Ich glaube, das wäre jetzt ein Zeitpunkt, ein glücklicher Zeitpunkt, das anzustoßen. Oder möglicherweise entwickelt sich da was. Das ist ja auch der Punkt gewesen, also bevor es jetzt diesen großen Knall gegeben hat, und häufig muss es ja irgendwie erst immer ein Chaos geben, damit aus dem Chaos irgendwie Ordnung entstehen kann. Und dass man auf EU-Ebene Regelungen trifft, um diesen Fußballmarkt irgendwie zu regulieren. Die Diskussion gibt's ja schon länger. Die sind aber immer daran gescheitert, dass es zu viele unterschiedliche nationale Interessen gab. Und dass sozusagen die breite politische Basis dafür, was auf die Beine zu stellen, nicht gegeben war, unabhängig jetzt von der rein juristischen Frage, ob die EU überhaupt hier eine Gesetzgebungskompetenz hat, wo auch die Meinungen völlig auseinandergeht. Aber nehmen wir mal an, das würde man irgendwie alles noch unterbringen, dann müsste man irgendwie jetzt die Power oder die Dynamik, die das Ganze jetzt bekommen hat, mitnehmen und das versuchen. Und Holger, du hast es ja auch mal irgendwie, als wir gesprochen haben, so ein bisschen skizziert, wie du dir sowas vorstellen könntest, wie das aussieht mit Financial Fair Play und Salary Cap und sowas allem.
Ja, wobei da ist halt die Frage, ob man sowas tatsächlich in den AEUV, in den EU-Vertrag reinbekäme. Es wäre ja schon damit geholfen, wenn man es auf verbandsrechtlicher UEFA-Ebene verbindlich festlegen könnte und dass es dort einheitlich angewendet wird. Dann in den nationalen Verbänden.
Ja, gegebenenfalls schon, wobei das Verbandsrecht eben irgendwie seine Kapriolen dann irgendwie widerschlägt. Ne? Also auch die UEFA ist ja jetzt nicht irgendwie der Good Guy in der ganzen Geschichte. Und ob die jetzt irgendwie daraus gelernt haben, bin ich auch nicht so ganz sicher. Aber also eine EU-weite Regelung wäre, ja, die Engländer werden wieder ausgenommen da, aber wäre vielleicht schon interessant zu diskutieren. Absolut. Und zwar wahrscheinlich, dann ist ja immer noch die Frage, wie macht man's? Ich habe jetzt eben irgendwie Salary Cap gesagt und Financial Fair Play, aber es wäre wohl, es müsste wohl so sein, dass man einfach die finanziellen Möglichkeiten und die finanziellen Auswüchse, die der europäische Clubfußball hat, irgendwie beschränkt, auf einen Nenner bringt. Ja. Und sei es vielleicht auch, dass einfach so eine Situation, wie dass wir hier Vereine haben wie Real oder Barcelona, die hoffnungslos verschuldet sind und eigentlich schon seit Jahren am wirtschaftlichen Abgrund stehen und immer wieder durch, also vor allem auch durch Hilfe des Staates, irgendwie noch am Überleben sind, dass es sowas einfach nicht geben kann. Also dass auch der Anreiz, aufgrund wirtschaftlicher Not irgendwie so eine Superliga zu machen, dass der gar nicht erst da ist.
Ja, also wenn es da Konsens gibt, entweder auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten plus UK oder auf Ebene der UEFA-Mitgliedsverbände, dann ist da eigentlich alles denkbar. Dann ist auch denkbar, dass man das Ein-Platz-Prinzip, was ein Ausfluss aus der Sportautonomie, aus der Verfassung ist und was es in fast allen europäischen Ländern gibt, dass man das sogar verankert, dann wäre sogar eine Super League von vornherein, das Risiko einer Super League von vornherein ausgeschlossen, wenn es jetzt keine rein private geschlossene Veranstaltung wird, die dann auch wieder an kartellrechtliche Vorgaben sich halten muss. Aber da ist dann wirklich alles denkbar.
Das ist doch ein schöner Ausblick.
Ich sehe schon, ihr bewerbt euch gerade, um für uns pro bono ein großes Konzept zu schreiben.
Ja, dann, wenn ich ein Sabbatical machen könnte, wäre ich da gerne bei.
Sehr gut.
Weil ich denke, das war tatsächlich ein ganz salomonischer Abschluss, oder?
Ja, vielleicht noch die Frage an jeden Teilnehmer hier, wie er jetzt die nächsten Tage, was er da erwartet oder was jetzt die nächsten Schritte sind, wer sich traut?
Ja, ich traue mich mal. Ich glaube tatsächlich, um nochmal auf das Bild mit dem Zurückkehren in den Schoß angeht, zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt irgendwie erstmal so ein Burgfrieden geben wird. Also es wird die Champions League-Saison wahrscheinlich mit den dort teilnehmenden Vereinen zu Ende gespielt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UEFA da jetzt ein unnötigen juristisches Fass aufmacht. Und natürlich wird es irgendwo so auch, ja, es werden vielleicht auch ein paar Köpfe rollen noch, mehr als bisher. Also bei den Vereinen könnte ich mir vorstellen, einfach um so ein bisschen zu zeigen, wir haben jetzt auf der Führungsebene einfach auch Konsequenzen gezogen von dem Verhalten. Und dann wird sich zeigen, das kann ich noch nicht so klar absehen, was diese Champions League Reform wert ist oder ob auch da die Fandynamik irgendwie noch genutzt wird, um das auch nochmal in Frage zu stellen. Aber bevor diese Super League einen erneuten Anlauf nimmt, sich wieder aufzustellen, glaube ich, wird noch eine ganze Zeit vergehen. Und bis dahin, glaube ich, wird es ein Zurückkehren geben zu den bisherigen Strukturen.
Ja, glaube ich auch. Ich hoffe auch, dass es über die Konsequenzen, die Clubs selber jetzt vielleicht ziehen, um die Fanbase dann wieder ein bisschen zu versöhnen, trotzdem auch die UEFA-Taten folgen lässt ihren großspurigen Worten, dass sie da auch zumindest personelle Konsequenzen ziehen und da Leute dauerhaft sperren für Ämter und Positionen im internationalen Fußballbereich, dass man da auch ein Zeichen setzt, dass dieser Vorstoß jetzt kein Kavaliersdelikt war, sondern ein Angriff auf
auf die Seele des Fußballs, weil alles darüber hinaus mit Konsequenzen, glaube ich, wird schwer werden im laufenden Wettbewerb und weil die sich gegenseitig so brauchen, dass man da tatsächlich dem anderen jetzt ohne Not nicht weiter das Messer in den Bauch rammen wird. Aber ich würde es mir wünschen, dass das zumindest ein paar Konsequenzen daraus für die Club-Eigentümer und Vertreter resultieren.
Naja, für mich kommt viel darauf an, ja, wie sind jetzt die Reaktionen, und ich wage überhaupt keine Prognosen mehr. Es ist ja so ein bisschen die Frage, was erwarten die Fans? Jemand muss verantwortlich gemacht werden. In welchem Rahmen auch immer. Viele Fans erwarten Sanktionen, irgendjemand, Köpfe müssen rollen, irgendwie sowas. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, ob jetzt diese harten Worte, die im Moment der Panik, Sonntagabend, Montag den ganzen Tag, Dienstag auf dem UEFA-Kongress gefallen sind, ob denen auch Taten folgen. Weil alles, was ich daraus gelesen habe, was Montag, Dienstag gesagt wurde, ist, wir brauchen mehr europaweite Solidarität, Fans are the heartblood of the game, das Spiel ist nichts ohne Fans, wir müssen alle an einer Seite, bla bla bla. Das, die gleiche Scheiße habe ich schon immer gehört. Jetzt ist da ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen die Gretchenfrage, wie wird das jetzt auch umgesetzt? Also halten die Verbände wirklich mal kurz inne und überlegen sich, ob dieses System, was sie jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben, tatsächlich ein sinniges war, oder, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, tut man einfach so, als wäre nichts gewesen. Das sind wirklich die beiden Möglichkeiten, die es gibt, und ich glaube, daran wird sich total viel entscheiden, was in den nächsten Tagen, ich glaube, es ist ja auch ein bisschen eine Sache von Tagen, das hat man jetzt gesehen. Also es ist alles so schnell, den ganzen Tag klingelt das Telefon, jeder erzählt irgendwie was anderes. Es kann sich alles sehr schnell ändern, und es hängt aus Fanperspektive sehr viel davon ab, was für Zeichen jetzt auch ausgesandt werden. Also wenn das Zeichen ist, wir machen weiter so wie bisher, wir nehmen die einfach wieder auf, es passiert einfach gar nichts, die Champions League Reform geht so durch, wow, dann wird es, glaube ich, wirklich problematisch, was das Verhältnis, das ohnehin schon schlechte Verhältnis von Fanszene zu Verbänden angeht. Also ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, oder das Interview von Gerlinger, wo halt einfach klar gesagt wird, Champions League Reform wird so durchgezogen. Ja, ein Wort, ja. Und da merke ich dann halt nichts mehr von dem Innehalten und Solidarität und Fanmeinung einholen, sondern einfach die Gefahr ist gebannt. Jetzt machen wir das so, wie wir es vorher geplant haben. Und so kann es halt nicht weitergehen.
Ich glaube halt, genau das wird passieren. Also meine persönliche Auffassung ist, dass sich gar nichts ändern wird. Man wird die jetzt zurück in den Schoß nehmen, und dann geht alles weiter wie bisher. Und dann wird es irgendwann die Situation wiedergeben mit einem anderen Gewand, mit einem anderen Namen. Ich glaube aber nicht, dass sich wirklich was ändern wird, weil ich nicht glaube, dass die Interessen, die jetzt deutlich geworden sind, jetzt irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Aber Holger, jetzt musst du noch als letzter deinen Ausblick.
Ich bin da fast bei euch, wobei es eine sehr deutsche Perspektive jetzt von uns allen war. Ich hoffe ein bisschen auf UK. Ich hoffe da tatsächlich, dass sich mehr bewegt aufgrund der Ereignisse der letzten Tage. Und vielleicht hat es dann auch Abstrahlungswirkung auf Europa. Mich erinnert es hier gerade ein bisschen an Beginn der Pandemie und die Worte da und was dann passiert ist, nämlich auch nichts. Das erinnert mich gerade hier daran. Und es ist halt so bitter, dass die Fanszenen sich eigentlich gar nicht zeigen können und dürfen momentan aufgrund der pandemischen Lage. Und da ist halt mein Wunsch, dass wenn diese Verbote vorbei sind, die Zeit der Verbote vorbei ist, dass dann die Fans auf vernünftigen Wege eine Richtung gehen, die den Verantwortlichen vor Augen führt, dass es ohne sie nicht läuft.
Gut. Nur sie. Gut. Ich glaube, das Thema haben wir nicht abschließend behandeln können, aber ich glaube, wir haben irgendwo über wichtige Dinge gesprochen. Also ich nehme jedenfalls auch mit eine, also dank dir, Andy, vor allem auch eine Sicht auf die Sicht der Fans, die ich vorher tatsächlich auch nicht so hatte, oder von der ich auch nicht so genau wusste. Das finde ich sehr interessant und ich glaube, das Thema ist, also so schnell abebben wird es nicht. Da wird schon noch irgendwo was passieren und wir bleiben dran.
Wir bleiben dran.
Vielen Dank, Andy.
Jo. Vielen Dank.
Danke dir. Hat
sehr viel Spaß gemacht. Ich mag das ja auch gerne, mich so ausführlich über die verschiedenen Facetten zu unterhalten.
Ja, also ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Insofern würden wir uns sicher freuen, den Ball nochmal aufzunehmen zu einem späteren Zeitpunkt.
Zum Abschluss danke auch an die Hörer und wir werden natürlich in den Shownotes alles Mögliche noch verlinken für euch. Und wir wollten auch nochmal unsere Erreichbarkeit auf Twitter durchgeben. Andy, du bist erreichbar auf Twitter unter?
Oh, keine Ahnung. Jetzt Martin Endemann wahrscheinlich.
Ich bin F. Reinholz.
R.A. Winke.
Robert Golz.
Und der Sportanwalt.
Und Andy ist Endemann Martin.
Danke. Nein. Dankeschön.
Okay. Ja.
Und zusammen sind wir natürlich
Liebling
Boos.
Alle, denke, alle.
1, 2, 3, 4.
Liebling
Bussmann. Liebling. Das sind ja ganz neue Töne.
Ja.